Wir beschäftigen uns damit, wer gehört eigentlich in deinen Funnel, der bisher gar nicht den Weg hineingefunden hat. Wer hat wirklich das Problem, jetzt gerade, ohne sich bei dir gemeldet zu haben, aber der eigentlich deine Software braucht? Heute haben wir zu Gast Sales2B, Gründer, einer der Gründer, Flo, Florian, und Tobi, erster Mitarbeiter und so eine Art Head of Data Science, kann man sagen. Du leitest eigentlich die gesamte Data Science Abteilung in diesem Startup. Im Grunde müsstet ihr sagen, ich bin zu Gast, weil wir bei euch im Büro sitzen. Ne? Ja, erzähl mal ein bisschen was zu euch. Fangen wir vielleicht mit dir an.
Erstmal sehr cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns hier in unserem neuen Office begrüßt. Wer sind wir, was machen wir? Uns gibt es seit mittlerweile 2,5 Jahren. Kann man nicht so richtig fassen, ehrlich gesagt, dass das schon so lange her ist. Aber haben ganz klein angefangen, haben in Bielefeld in der Founders Foundation unseren Ansatz validiert und haben von Anfang an uns dem Thema gewidmet, wie kommen Menschen in B2B eigentlich zusammen? Wie entstehen neue Vertriebskontakte? Haben gemerkt, dass da unfassbar viele Potenziale schlummern und haben uns dann daran gemacht, die Datenbasis zu heben, gemeinsam mit unseren Kunden. Und wurden da jetzt immer spezifischer, gehen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drauf ein, und bauen eben seitdem eine Software, die Unternehmen dabei hilft, effizienter und wertschätzender zu akquirieren.
Okay, Flo, jetzt hast du schon fast den Pitch gemacht für das Startup. Wir wollen eigentlich ein bisschen was zu dir erfahren. Also du bist ja noch jung als Startup-Gründer. Was hast du denn, also 2,5 Jahre hast du gesagt, gibt's jetzt Sales2B, was hast du denn davor noch? So, kannst du noch ein bisschen, wo du herkommst eigentlich? Also wir sitzen jetzt in Münster, bist du hier geboren und aufgewachsen? Oder?
Nee, ich komm born and raised in Bielefeld.
Bielefeld, genau,
okay. Richtig.
Auch nicht weit weg.
Erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, nach dem Abi, habe dann auch im Vertrieb gearbeitet, habe Weißen und Rohre verkauft und habe dann noch ein Jahr in einer Kita gearbeitet oder im Vorfeld eigentlich. Dann bin ich an die Uni gekommen, hier nach Münster, habe den Venture Club Münster kennengelernt und habe gemerkt, okay, Unternehmertum könnte was sein. Ich habe da Spaß dran, ich habe da Lust drauf. Und dann kam eigentlich auch schon nahtlos der Übergang ins Gründen. Das Studium auch nicht zu Ende gemacht dann, sondern Volldampf ab ins Startup.
Ja, eine Frage, die ich gerne Gründern, Gründerinnen stelle, ist, ob sie immer schon den Plan hatten, also immer in Anführungsstrichen, selber was aufzubauen. War das bei dir so? Ist das etwas schon gewesen, wo du gesagt hast, so ja, irgendwann mal mache ich was Eigenes?
Also ich wollte, glaube ich, wie jeder Junge, wollte ich sowohl Feuerwehrmann als auch Polizist als auch Astronaut und am besten alles gleichzeitig werden. Dann hatte ich eine relativ lange Phase, in der ich gesagt habe, ich möchte was Soziales machen.
Und dann habe ich was war Kindergarten, oder Kita?
Genau. Und habe dann gemerkt, dass man das auch alles ganz gut vereinen kann, indem man ein eigenes Unternehmen, also nee, das ist Quatsch, aber man viel Freiheiten hat, wenn man irgendwie viel Energie aufs Arbeiten verwenden möchte, wenn man sich selbstständig macht. Und dann habe ich vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich da Spaß dran habe. Dann habe ich einen Ansatz gesucht und habe einen gefunden mit Sales2B, aber nein, ich wollte das nicht schon immer machen.
Okay.
Da habe ich den Horizont für.
Alright, als Sales2B machen wir ja gleich das Hauptthema heute, aber es ist deine erste Gründung, das können wir auf jeden Fall festhalten. Und du bist...
Ich bin.
Lange dabei?
Lange dabei,
ja. Und erzähl aber noch ein bisschen vor Sales2B, was hast du da gemacht?
Vor Sales2B? Hat Sales2B, ich habe einen Hintergrund in der Wirtschaftsinformatik, habe dort mein Studium hier an der Uni Münster gemacht, mein Bachelor Master. Davor, also von der Grundschule an, eigentlich war Tech immer schon so ein bisschen mein Steckenpferd. Habe da recht früh schon mit Legosteinen gebastelt und danach meinen Computer selber zusammengebaut. Bin dann nach der Schule aber erst ein bisschen auf Abwägen gekommen, habe dann eine wirtschaftliche Ausbildung gemacht und auch ein duales Studium. Habe dann dabei aber doch irgendwie gemerkt, da fehlt mir was, das passt nicht so ganz zu mir. Und bin dann glücklicherweise, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dazu übergegangen, einen Fachwechsel durchzuführen. Bin dann nach Münster gezogen für mein Studium hier. Wirtschaftsinformatik eben. Ich glaube, im Grundstudium habe ich mich da recht schnell so ein bisschen in das Thema Data Science verliebt. Es hat mich interessiert, wie man so aus unstrukturierten Daten dann noch irgendwie Mehrwert gewinnen kann. Und ja, was dann mit Praktika und weiteren Projekten neben dem Studium so ein bisschen...
Bisschen angenähert,
genau. Und ja, das entspricht dann auch eher meinem Naturell tatsächlich, als das Wirtschaftliche davor. Und bin dann über den Venture Club auch an Sales2B geraten und mittlerweile seit 2 Jahren dabei ist, mit aufzubauen.
Dein Weg also zu Data Science, der fing schon im Studium an. Du hast jetzt nicht Data Science studiert. Das gibt ja mittlerweile Studiengänge, die voll fokussiert, wobei die meisten auch heute noch so Quernsteiger sind. Ne? Physiker, Mathematiker, Informatiker, also von überall her, kommen die da rein und so, du bist jetzt erster Mitarbeiter. Und bevor wir jetzt auf deine Aufgaben eingehen und ein bisschen mehr erfahren, du hast eben nur so leicht angeschnitten, Geschichte und Why von Sales to Be, und da müssen wir noch mal nachhaken. Kannst du da noch ein bisschen das noch anfassbarer machen?
Voll. Also ich glaube, wir sind tatsächlich auch ein Startup, was da ein bisschen länger für gebraucht hat, was da ein paar andere für brauchte. Also uns war schon immer klar, das Thema mit Daten und den Vertrieb besser, effizienter machen für denjenigen, der ja verkauft und für denjenigen, der einkauft.
Ja.
Darf
ich da ganz kurz nachhaken? Ja. Wenn du wir sagst, denkst du sofort an Malte, der Mitgründer, und Basti, oder? Ihr seid zu dritt als Gründerteam gestartet, stimmt das?
Genau, richtig. Ja, wir sind zu dritt gestartet. Also Tobi und Johannes kamen tatsächlich ein halbes Jahr nach erstem Steinwurf schon dazu. Deswegen, es sind schon fließende Übergänge. Am Anfang war das auch alles, kann man die Zeit einfach nicht so richtig greifen, finde ich. Und ich würde das jetzt auch gar nicht so sehr an Personen festmachen, sondern es ist schon so ein Wir-Gefühl, was wir uns nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern was wir auch so leben. Und deswegen denke ich da nicht nur an Malte, Basti und mich, sondern schon mittlerweile an alle Menschen, die diesen Weg mit begleitet haben. Von Anfang an Kunden, von Anfang an Advisor, von Anfang an ja Menschen, die uns irgendwie auf die Beine geholfen haben.
Ja, ja. Aber was mich immer so krass interessiert, so die Anfänge, die sind ja, wenn du ein Startup gründest, total offen. Ne? Was machen wir jetzt? Also ihr wart, du sagst, wir wollen es nicht an Personen festmachen, aber es gab ja einen harten Kern. Das seid ihr drei gewesen dann.
Ja.
Du, Malte und Basti.
Genau.
Und B2B schwirrte schon so umher als Thema. Aber wahrscheinlich noch sehr vage. Ne? Also was genau war so der Pain, den ihr gesehen habt? Also warum ist es genau dann das geworden, was es jetzt ist?
Also tatsächlich ist vielleicht sogar ein bisschen peinlich, das zu erzählen, aber also ich bin jetzt nicht so der Englisch-Native. Uns wurde initial, wurden uns verschiedene Probleme präsentiert von Menschen aus der Wirtschaft.
Ja.
Und da war jemand
wo wurde das gemacht?
In der Founders Foundation.
Founders Foundation in Bielefeld.
Genau. Ja. Und wir haben uns dort angemeldet und gesagt, wir hatten tatsächlich auch einen eigenen Case mit, aber da waren wir gar nicht so super von überzeugt. Wir haben eher was genommen, wo wir gesagt haben, daran versuchen wir jetzt mal zu gründen.
Ja.
Und dann wurden uns andere Herausforderungen von Menschen präsentiert aus der Wirtschaft heraus. Und hat einer gesagt, auf Englisch hat er gesagt, ja, ich habe ein Problem, ich habe ein riesiges Problem damit zu verstehen, wer hat tatsächlich Interesse, weil er den Bedarf hat, an meiner Software.
Software, Produkt, Dienstleistung kann alles sein. Wer hat Interesse an dem, was ich so verkaufen möchte?
Bei ihm war das sehr konkret. Also das ging ganz konkret um eine Software, die einen ganz konkreten Pain löst. Und das war tatsächlich eher ein Inbound-Thema. Also es haben sich sehr viele Menschen bei ihm gemeldet, aus dem Marketing heraus.
Ja.
Und er konnte halt im Vorfeld nicht validieren, bei wem sollte ich jetzt wirklich richtig hinterhergehen? Wo steckt der Pain hinter? Man nennt das Bandqualifikation. Also wer hat Budget, wer hat wirklich Need, ist die Authority die richtige, passt das Timing? Und ich habe den Case dann, wie gesagt, ein bisschen falsch verstanden und habe verstanden, okay, du möchtest wissen, im Allgemeinen, im gesamten Markt, wer braucht dein Produkt? Und dann haben wir angefangen. Dann haben wir das validiert. Und genau, das ist tatsächlich auch dieses Why, mit dem wir angefangen haben, Zeit zu sparen im Vertrieb.
Ja.
Aber noch viel mehr ist es mittlerweile, dass wir ein Verständnis dafür aufbauen, wer kann wem eigentlich am besten helfen? Wo entstehen die meisten oder wo entsteht die größte Synergie in einer Kaufentscheidung? Und da gehen wir kontinuierlich mehr hin, dass wir das eben in eine Technologie bringen, die das besser versteht als wir alle aus unserer Subjektivität heraus.
Okay, ja. Macht alles vollkommen Sinn. Und ich glaube, jetzt verstehen wir auch den Seed dabei. Das heißt, ihr wart Founders Foundation, fast pre-idea. Ihr habt jetzt euch da gefunden, mitunter sogar mit. Und richtig. Dann so überlegt, so, wow, was können wir machen? Das erschien als ein Problem zu sein, das interessant ist, wo man angreifen könnte. Und dann ist man auch schnell dabei zu überlegen, was brauchen wir dafür? Daten, Analysen ist dann wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Bei großen Datenmengen, die müssen irgendwie gecrunched werden, die müssen irgendwie Insights generieren. Und das heißt, war klar, wir brauchen Data Science Unterstützung oder wir müssen das irgendwie als Tech Company denken. Es war nie als Agentur oder so gedacht. Da könnte man ja auch so sagen, hey, jetzt machen wir so eine Agentur, die irgendwie so Sales-Unterstützung oder hier so Lead-Generierung as a Service macht oder so. Ne?
Absolut.
Das war nie dann der Gedanke, sondern ich habe schon sehr früh gesagt, so hey, wir müssen das irgendwie als Tech-Company denken.
Wir waren schon immer eine Product-Company. Ich glaube, es ist immer sehr sinnvoll, wenn man gerade wie wir sehr jung und sehr unbedarft gründet, sollte man nicht so ja, so ein Selbstverständnis davon haben, dass man sagt, ich habe den Markt verstanden, ich habe das Problem verstanden.
Ja.
Und da hilft dann auch eine gewisse Beratung oder zumindest ein ganz nahes Arbeiten am Kunden, immer extrem in der Validierung davon, was möchte, was soll dieses Produkt eigentlich für ein Problem lösen, wenn ich es dann gebaut habe. Mhm. Also nicht zu früh anfangen, wirklich ein Produkt zu, ja, ein skalierbares Produkt zu bauen, sondern erstmal zu verstehen, wohin soll das eigentlich gehen.
Ja.
Da hat uns das schon sehr geholfen. Gerade in diesem Enterprise-Case, den wir haben. Mhm. Aber natürlich, wir wollten schon immer was Skalierbares bauen und keine Beratung.
Ja. Mhm. Okay, das war von Grund an klar. Nichtsdestotrotz muss man mit dem Kunden validieren. Ne? Über diesen Product-Market-Fit, den hast du nicht. Ja, du kannst ja nicht was überlegen und that's it, sondern das braucht natürlich Zeit. Ja. So seid ihr gestartet. Das heißt, erste Kunden schon, vielleicht aus dem Founders Foundation Dunstkreis schon gewonnen.
Ja, im zweiten Monat hatten wir
das. Ah, nice. Ja, ja. Okay, sehr gut. Und du warst schon dann sehr schnell dabei?
Zeitlicher Rahmen, so ein bisschen später, ja. Also, doch relativ schnell nach der Founders Foundation war ich dabei.
Ja. Beschreib mal so ein bisschen die Anfänge. Also, du kommst dann rein, da war ja nichts. Also, grüne Wiese hört sich erstmal super an. Yes. Heißt aber auch gleichzeitig, du musst alles aufbauen. Also, als Data Scientists schätzen wir das nicht unbedingt, wenn man alles aufbauen muss. Aber dann bist du nämlich nicht Data Scientist, sondern bist eigentlich auch Data Architect und Engineer, wie auch man das nennen mag. Ne? Aber du musst ja, so, ne, von Anfang an war es so, also Excel und nichts war da.
Ja, aber du bist ein Running Gag, Excel tatsächlich. Also damals, als ich dann vor zwei Jahren eingestiegen bin, ich weiß eigentlich ziemlich genau, wie du das erste Mal Sales to Be bei Venture Club gepitcht hast. Mhm. Und dann sind wir recht schnell ins Gespräch gekommen, so eben mit der Intuition, ob ich da vielleicht helfen kann.
Ja.
Und ja, dann sprich ich mal raus, da ist durchaus noch Potenzial da oben.
Du bist hier.
Ein bisschen kann man noch, konnte ich da helfen. Ja. Klar, mittlerweile ist einfach ein Running Gag, das Excel ist natürlich jetzt nicht mehr. Aber genau, war halt schon so, dass da noch viel Arbeit bestand. Damals war halt die Idee vor allem da, der Need war da. Und dann ging es halt darum, wie wir das Ganze ein bisschen automatisieren können, wie wir es mit Data Science abbilden können.
Ja.
Und gut, dann die ersten Monate waren auf jeden Fall viel Experimentieren dann für mich. Mhm. Weg von diesem Excel-Prozess hin zum Machine Learning, wenn man es so nennen möchte.
Ja.
Den Bereich habe ich dann grundlegend noch betreut, Richtung Daten und analysiert, viel experimentiert natürlich. Hatte dann aber auch Unterstützung von Basti, dem CTO und Co-Founder.
Ihr habt immerhin im Gründerteam schon eine technische Kompetenz gehabt, von Anfang an. Ne?
Ja, ja. Absolut.
Genau. Was ihr braucht als Tech-Company. Also nicht euch jetzt kleinreden, aber es ist nützlich, wenn du eine Tech-Company aufbauen willst, wenn du einen CTO von Anfang an irgendwie dabei hast. Ne? Genau. Das heißt, du und Malte, ihr seid Business, Marketing, Product, Sales und dann Basti CTO von Anfang an, aber halt kein Data Scientist. Das hast du dann reingebracht.
Ja. Genau. Genau. Mhm. Am Anfang halt die Aufgabenteilung gehabt, Infrastruktur und Data Science. Und wir nach und nach immer weiter zusammengewachsen, dass wir das erste Frontend fürs Interne zumindest schon mal gebaut haben, die Analysen zu visualisieren, die Datenbank vernünftig aufgezogen haben, da im engen Austausch waren. Das heißt, ich weiß nicht ganz auch allein auf grüner Wiese, musste nicht alle Rollen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, übernehmen, sondern konnte mich schon so ein bisschen auf den Kern, die Daten eben fokussieren.
Ja.
Genau, aber war natürlich viel zu tun. Und ja, aber über die Zeit hat man dann Unterstützung von vielen guten Leuten, die uns im Tech-Bereich geholfen haben. Jetzt auch.
Ihr seid natürlich gewachsen über die letzten zwei Jahre. Kannst du dich noch daran erinnern, was so das allererste war, das du gemacht hast? Also es gab schon Daten, es gab so diesen Excel-Workflow. So, du grinst.
Ja. Das ist mir gespannt. Scout,
weil ich glaube, das bleibt ja dann so im Kopf. So die ersten Dinge, ne? Die sind die größten Schmerzen, erstmal überhaupt anzukommen.
Ja,
tatsächlich. Was hast du gemacht, irgendwie, um erstmal anzukommen?
Erstmal anzukommen. Ja gut, am Anfang musste ich mir auch viel noch an das Problem andenken, oder beziehungsweise die drei Reihe und Malte und Flo vor allem an das Problem schon recht weit gedacht in Excel. Dann war es wirklich erstmal recht kompliziert, den Gedankengang so nachzuvollziehen.
Eine Frage dann, dazu, wenn wir sagen Excel, wie muss ich mir das vorstellen? Das sind dann Kontakte gewesen, die so wie CRM-mäßig gewisse Punkte abgebildet haben, was so passiert ist, dann Kontaktdaten eingepflegt, so in der Art, muss man sich das vorstellen?
Es ging da vor allem so um die Unternehmensbasis, mit denen wir quasi den Pool an Unternehmen, den wir damals aufgebaut hatten.
Ja, also Themen, was sind das für Unternehmen, für Mitarbeiter,
genau.
Wie viel Umsatz machen die, solche Sachen.
Okay. Für diesen Pool, den wir dann nach und nach ausbauen wollten, an Unternehmen, aus denen wir dann Potenziale generieren wollen. Und dort war erstmal die Aufgabe, das Ganze reinzufuchsen, wie das Ganze dann gedacht war und wie man es dann vielleicht optimieren kann.
Okay, das hast du dann alleine gemacht und das hat dich dann sicherlich so, ja, ich schätze mal 2-3 Monate ne, beschäftigt, bis du da so die Basics hattest, um überhaupt über, du meintest eben Software bauen, so Python oder A oder sonst irgendwas. Mhm. Es hat bestimmt so 2-3 Monate gedauert oder mehr. Kannst du ja nochmal kurz kommentieren?
Ja, es passt ganz gut. Wir haben angefangen, wirklich ganz lean mit Experimenten. Also ich habe angefangen, damals noch in A, erstmal ein bisschen visualisieren, was haben wir überhaupt.
Okay, das bietet sich an, ne? Ein bisschen, ja. Kannst auch in Excel ein bisschen visualisieren, aber gehst dann schnell gerne zu R und.
Genau, da meinte ich wesentliche Optionen, mehr Flexibilität. Tatsächlich das allererste Frontend war auch noch in Shiny gebaut mit A.
Ah ja, okay.
Also jetzt nicht unbedingt production ready, ja. Aber war ein guter Ansatzpunkt, erstmal zu schauen, was haben wir denn da, wie können wir das Ganze visualisieren, welche Zusammenhänge erkennen wir. Und dann war der Übergang eigentlich recht fließend hin zu einer fünftigen Infrastruktur, zu Python gewechselt.
Okay.
Und das war dann halt die Transition quasi von diesen Experimenten, die wir irgendwie in Skripten, in R-Skripten abgebildet haben, hin zum automatisierbaren Python-Skripten.
Das war
ein fließender Übergang, den kann ich jetzt gar nicht so genau
spezifizieren. Ja, okay, müssen wir nicht in alle Details, aber nur so gerade die Anfänge sind spannend. Und wir sehen dann halt diese sehr schnelle Evolution, ne? Weg von Excel, ja. Dann ein bisschen R, ein bisschen visualisiert, exploriert. Und jetzt kommen wir gleich noch, seid ihr viel, viel weiter natürlich schon. Darf ich ganz kurz ESOP ansprechen? Ist ja immer so bei Startups in Deutschland eine Challenge. Du bist jetzt der erste Mitarbeiter. Hast du in irgendeiner Form von Beteiligung? Seid ihr da schon weit?
Ja, klar. Ist jetzt die Frage, wer das jetzt beantwortet. Aber wir haben einen sehr guten Anwalt für die ganze Thematik, sodass das irgendwie auch steuerlich optimiert ist. Das Thema ist eins, glaube ich, der zentralsten, wie man eine gemeinschaftliche Verantwortung, eine gemeinschaftliche Zielsetzung.
Alignment zur Incentivierung.
Entsprechend incentivieren. Mhm. Genau. Und ich würde schon sagen, dass das, also mittlerweile ist es, glaube ich, für Startups, die noch lange leben wollen und die noch viel erreichen wollen, ist das absolut elementar.
Ja.
Und gerade bei uns, wir sind bisher ohne Investoren unterwegs, das bedeutet also, die kompletten Shares liegen bei uns. Mhm. Und wir wissen sehr genau, dass wir ohne Team nicht ansatzweise da werden, wo wir jetzt stehen. Das heißt also, time to share.
Ja.
Und deswegen, das Programm setzen wir gerade richtig auf, aber ja.
Es ist kompliziert.
Bei einigen ist das schon wesentlich klarer.
Ja.
Aber das muss ich, also, wir sind, du hast ja eben noch gefragt, vielleicht nochmal so 2 Sätze zurück oder 20. Du hast ja gefragt, wie wir da so aufgebaut sind. Das ist zum Beispiel ein Thema, das liegt bei Malte. Malte ist der Strukturierte von uns.
Ja.
Das heißt also, das ist der Mensch, der Finanzielles regelt und beispielsweise auch solche Themen mit Legal, damit das gut funktioniert. Weil jemand, der bringt Themen gerne auf 100%.
Ja.
Ich kann das überhaupt nicht. Also ich bin ganz, ganz katastrophal schlecht drin. Mhm. Deswegen ist das auch ein Thema, wo er auf jeden Fall wesentlich mehr zu sagen könnte, würde ich behaupten.
Okay.
Das ist natürlich jetzt nicht hier, ne?
Aber ja. Das heißt, Malte hat den Titel COO, glaube ich, sagt man so häufig, für diese Funktion.
CPO
so, genau. Okay. Oder genau. CPO und
also,
COO. Ich meine, das sind alles Struktur- und Produkttitel.
Ja. Ja, genau.
Alright. Das heißt, alles ne, im Prozess ist halt super kompliziert. Ich stelle diese Frage gerne. Startups in Deutschland ist es halt schwierig. Wir wissen, politisches Thema auch. ESOP, ASAP war ne, ein Hashtag dazu. Ist halt nicht so leicht, aber ihr seid dabei. Macht auch Sinn. Ne? Also gerade um die Core-Members zu incentivieren, die den meisten Beitrag auch bringen, dass die noch diese Vision auch spüren und da beteiligt sind. Okay, super. Dann haben wir ja jetzt erfahren, so ein bisschen schon grob, worum es geht. Kannst du noch mal mehr ins Detail gehen, Flo? Also
ja.
Wir verstehen jetzt ja schon, es geht um Kundenverständnis, letztlich auch Leads generieren, irgendwie automatisiert. Aber da ist ja bestimmt noch ein bisschen mehr dabei.
Ja, also war es initial für uns nicht. Also initial haben wir den Case so verstanden, dass wir sagen, Leadliste ist so unser Endprodukt und wenn du eine priorisierte Liste hast, bei der wir sagen, hier ist deine Propensity sehr, sehr hoch, hier hast du eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, eine vertriebliche, dann sind wir sozusagen fertig mit unserer Leistung. Mittlerweile denken wir den Case nochmal ein bisschen anders.
Ja.
Und was tatsächlich, also was unsere Kernherausforderung ist, ist immer zu verstehen, für jeden unserer Kunden, aus welchen Bedürfnissen heraus, aus welchen Triggern, aus welchen strategischen Zielen und in welchen Situationen kaufen deine Kunden eigentlich. Und das ist ja ganz eng damit verbunden, welchen Need hat dein Kunde und warum hat er sich für dich in der Vergangenheit entschieden. Jeder unserer Kunden hat eine vertriebliche Historie. Das heißt also, es sind immer Unternehmen, die schon ein etabliertes Produkt haben.
Ja.
Und jetzt haben die ja vertriebliche Erfolge in der Vergangenheit gehabt. So. Und was wir jetzt oder was unsere Technologie jetzt tut, ist zu verstehen, das Bild, was sich daraus, also die Patterns, die sich daraus ergeben, um auch, ja, zum Teil, also zum Teil eindimensionale Faktoren, aber auch super mehrdimensionale Faktoren, anhand dessen zu gewichten, naja, andere Unternehmen, mit denen ihr bisher keinen vertrieblichen Kontakt hattet, wie sehr brauchen die euch jetzt eigentlich? Und was sind die besten Argumente, um diese Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie euch brauchen? Das sind jetzt sozusagen die Wege, die wir unseren Kunden ermöglichen, um kontinuierlich mehr zu einer Art, ja, Instanz im Markt zu werden, die für diesen Spitzen, für diesen Spitzenbereich, in dem wir gerade unterwegs sind. Wir haben nur mit Technologieunternehmen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Ne? Ihr könnt ja nicht alles anbieten, sondern Spitztechnologie, also Software wahrscheinlich in erster Linie.
Genau. Mittlerweile auch noch cloudbasierte Software.
Cloudbasierte Softwareanbieter.
Richtig. Okay. Denen wir dabei helfen zu verstehen, wer hat dein Produkt, zum Teil auch, als es noch on-premise war, wer hat dein Produkt in der Vergangenheit gekauft, wer hat es nicht gekauft, obwohl du ihn kontaktiert hast.
Ja.
Was lernen wir daraus?
Ja.
Über deine Kunden, über dein Produkt, über deinen Markt. Worin bist du ganz besonders gut gegenüber auch deiner Mitbewerber? Und wen solltest du als nächstes kontaktieren?
Okay, genau. Und es muss natürlich schon Historie geben. Du hast ja gesagt, daraus lernt ihr, schaut euch Pattern an und seht dann, hey, das war erfolgreich, das war nicht erfolgreich und daraus könnt ihr dann lernen. Machine Learning kann das nutzen, dann auch, um Algorithmen zu entwickeln. Das heißt, jetzt ein Startup, so ein SaaS-Startup, wäre kein potenzieller Kunde für euch, weil im Normalfall noch keine gute Historie vorhanden.
Die müssen schon sehr untriebig gewesen
sein. Also irgendwann schon, aber dann, ja, also ihr selbst, wärt ihr selbst potenzieller Kunde für eure Software, für eure Lösung?
Ich glaube, die eigene Medizin nehmen ist immer sehr gut, auch mal ein Feedback geben zu können. Also das machen wir schon. Die Sinnhaftigkeit ist da manchmal ein bisschen in Frage zu stellen, ne? Weil das hat dann eher Validierungskomponenten.
Ja.
So Idiom Medicine machst du ja auch, um zu gucken, wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht, um dir selber sehr hartes Feedback geben zu können.
Ja.
Mehr Daten ist immer besser. Das sagen wir auch jedem unserer Kunden. Und wir machen im Vorfeld auch immer eine Analyse anhand dessen, wie ist der Vertriebsprozess, wie viele Touchpoints hast du in der Vergangenheit, wie viel Mehrwert können wir dir eigentlich schon stiften. Kann sich der Kunde einfach aussuchen, ist es das Geld für ihn wert oder nicht. Genau, und dann geht's los.
Okay.
Aber im Normalfall, unsere Kunden sind die Microsoft und Telekoms dieser Welt. Davon gibt's natürlich auch eine begrenzte Anzahl. Aber nichtsdestotrotz ist das für uns die Gruppe, mit der wir unser Produkt skalierbar bauen, um es dann ausrollen zu können. Ne? In mehrere Marktfelder, in kleinere Unternehmen, um den Mehrwert zu stiften. In Unternehmen, die vielleicht keine Software anbieten, sondern dann erst Software anbieten wollen und dann eher in so eine, ja, Validierung gehen, wie muss diese Software eigentlich aussehen. Also die Möglichkeiten, wenn wir eine gewisse Transparenz und Verständnis von diesem Markt haben, die sind dann natürlich auch sehr, sehr groß.
Aber das heißt, es kann ein Unternehmen sein, das Status Quo noch kein Softwareanbieter ist, Cloud-Softwareanbieter, sondern, weiß nicht, ein klassisches Unternehmen, das aber jetzt zunehmend auch Software, weil Software is eating the world, auch Software anbieten möchte.
Nicht heute.
Nicht heute.
Aber mit dem, was wir heute bauen, entwickeln wir uns dahin, dass das möglich sein soll.
Okay. Richtig. Ja, warum auch nicht, ne? Wahrscheinlich greifen dieselben Mechanismen. Ob du jetzt vorher, dein Core-Business war was anderes, egal. Man muss halt nur schauen, was machst du jetzt und in der Zukunft und was ist die Historie schon, die ihr nutzen könnt.
Richtig.
Ja, okay.
Genau.
Und eine offensichtliche Frage wäre jetzt, weil wir im Datenbusiness-Podcast sind, die Wichtigkeit von Daten dabei. Ich meine, das ist klar, auch jetzt sind schon Sales-Leute ohne Software sehr datengetrieben. In den meisten Fällen haben sie ja schon diverse Systeme, ne? CRMs und HubSpot. Und es gibt so viele Softwareanbieter, die ja jetzt schon Vertriebsteams unterstützen. Das heißt, da Software und datengetrieben ist offensichtlich. Wie guckst du da drauf? Also, wenn du jetzt so Daten in dem Sinne?
Ja, ich glaube, also wahrscheinlich auch jeder Zuhörer dieses Podcasts wird sich dessen bewusst sein, wie wichtig dieses Thema ist. Und Daten, also die Entscheidungen sind, also unabhängig davon, dass ein Bauchgefühl und eine Intuition elementar wichtig sind, ist es natürlich sehr gut, sich Daten zunutze zu machen, um Entscheidungen auch irgendwie reflektieren zu können. Das, was wir tun, natürlich gibt es dafür einen Markt, natürlich gibt es das einen Milliardenmarkt, dementsprechend gibt es da auch andere Unternehmen, die daran unterwegs sind, auch schon seit Jahren und Jahrzehnten zum Teil. Die haben sich aber auch sehr viele davon, entscheidet sich als Unternehmen irgendwann für eine Richtung. So ein HubSpot zum Beispiel hat sich nicht für die Richtung entschieden, in der wir jetzt gerade unterwegs sind. Genauso wenig wie die CRMs dieser Welt. Die beschäftigen sich damit, wie kann ich den Prozess mit einem bestehenden Lead eigentlich optimieren? Wie kann ich Conversions, sag ich mal, ja, nach oben ziehen? nämlich in deinen Funnel, der bisher gar nicht den Weg hineingefunden hat.
Das heißt, wer gehört in den Funnel? Okay.
Mhm. Genau, also wer ist das Target, wo du deine Sales-Kunst eigentlich walten lassen solltest? Wer hat wirklich das Problem jetzt gerade und das Bewusstsein dafür, ohne sich bei dir gemeldet zu haben, aber der eigentlich deine Software braucht?
I see, okay. Und genau. Die Welt ist groß, gibt sehr viele potenzielle Kunden. Es ist also logisch, dass da eine Datensicht wichtig ist. Und das macht es effizienter am Ende des Tages. Ihr wollt ja nicht Vertriebsleute ersetzen damit oder große Teile der Aufgaben ersetzen, das nicht. Aber diesen Prozess effizienter machen, zu suchen, hey, wer könnte denn potenziell interessant sein? Von vornherein wahrscheinlich auch die Erfolgsaussichten maximieren. Ja, weil du hast ja nur so und so viel Zeit, du hast Opportunitätskosten. Wenn ich jetzt XY kontaktiere, hätte ich vielleicht Z kontaktieren sollen anstelle.
Also ist auch eine goldene Regel im Vertrieb, also schnell rein und schnell raus aus dem Funnel. Ne? Also nicht viel Zeit mit jemandem verbringen. Ich meine, wenn ich dich vertrieblich kontaktiere und ich bin sympathisch und was auch immer, wir verbringen viel Zeit miteinander, aber eigentlich kommen wir irgendwann zum Punkt, dass du den Need gar nicht hast, dann wird beide eigentlich, auch wenn es vielleicht eine zwischenmenschliche gute Interaktion war, kommen wir ja nicht an das Ziel, dafür bist du nicht angestellt, dafür bin ich nicht angestellt. Mhm. Und wir gewährleisten eben, dass dieses, was Spaß macht im Vertrieb, das Bonden mit Menschen, das sich in Probleme hineindenken und Lösungen dafür gemeinsam finden, dass es überhaupt erst auf fruchtbaren Boden stößt. Ich sag mal, basierend ist auf einem qualifizierten Pain, den wir identifiziert haben.
Okay. Ja. Vielleicht mal zu den Daten, kannst du ja wahrscheinlich am besten sagen, was da eigentlich eine Rolle spielt. Von welchen Daten reden wir hier überhaupt?
Ja, das stimmt. Also unser Ziel ist ja erstmal, einen Überblick zu bekommen an den Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind. Also momentan sind wir auf den deutschen Markt fokussiert.
Deutscher Dach? Wirklich? Dach, okay. Also auch Österreich. Ne?
Ja, okay. Genau. Und über diese Unternehmen wollen wir halt dann möglichst viele Daten sammeln, also so Steckbriefe erstellen über die Unternehmen, die dort agieren.
Ja.
Kannst du euch recht weit in Zahlen fassen. Also 1,5 Millionen Unternehmen in Deutschland haben wir in unserer Datenbank, wovon circa ein Drittel von uns mit sehr guten Daten gepflegt ist, sodass wir die aktiv arbeiten.
1,5 Millionen sind drin und ein Drittel davon, 500.000, ist besonders
interessant aktuell.
Gut gefüllt, was Daten angeht.
Okay. Genau. Und über diese Unternehmen bauen wir dann quasi auf mehreren Dimensionen einen Steckbrief auf. Das umfasst natürlich sowas wie Basisdaten erstmal. Wo sitzt das Unternehmen? Welche Gesellschaftsform sitzt man? Wo ist es gegründet? Ist erstmal nicht so relevant, aber natürlich braucht man diese Daten.
Ja.
Dann darüber hinausgehend Finanzkennzahlen, also firmografische Daten, wie ist das Wachstum, wie viel Umsatz hat unser Service gemacht, das prozentuale Wachstum in letzter Zeit, wie viele Mitarbeiter gibt es, werden viele Leute eingestellt und so weiter. Mhm. Dann haben wir die technografischen Daten, also welche Technologien werden aktuell genutzt, welche wurden vielleicht auch vor einiger Zeit genutzt und wie viel gibt man Unternehmen ungefähr aus für die Technologien. Das ist die Komponente. Dann haben wir auch Daten wie Stellenanzeigen.
Ja.
Also welche Stellenausschreibung gab es in letzter Zeit. Und da ist immer wichtig, dass wir diese zeitliche Komponente abbilden, weil die Vertriebshistorie ist ja nicht so. Wenn jetzt ein Potenzial zustande gekommen ist oder nicht zustande gekommen ist in der Vergangenheit, dann müssen wir wissen, wie sah das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt aus und nicht, wie sieht es jetzt aus. Und wir nicht diese zeitliche Verzerrung dann haben. Mhm. Und deswegen müssen wir zum Beispiel bei Stellenanzeigen eben auch wissen können, welche Stellen wurden besucht und welche werden aktuell gesucht.
Okay. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Datenquellen?
Genau. Neben den bereits genannten haben wir noch textuelle Daten. Die würde ich so ein bisschen unterteilen. Einmal in Website-Daten und in News-Daten. Website-Daten sind erstmal die wir jetzt dann von der Unternehmenswebseite quasi scrapen oder crawlen. Wir laden uns quasi den Quelltext runter, extrahieren die Texte und schauen so ein bisschen, was sind die Schlagwörter, die ein Unternehmen verwendet. Wie stellt es sich da? Natürlich dann im Hinblick auf im Vergleich zur Konkurrenz oder zu anderen Unternehmen. Mhm. Und mit News-Daten sind sowas gemeint wie Artikel über das Unternehmen in der Presse. Sei es jetzt irgendwie veröffentlichte Artikel auf Google News oder auch auf der eigenen Webseite, in die Blogbeiträge.
Ja. Also
da schauen, was sind dann quasi die aktuellen Geschehnisse rund um das Unternehmen. Gibt es irgendwie neue Ankündigungen im Bereich von neuen Projekten, die aufgenommen wurden? Expandiert ein Unternehmen? Oder gab es einen Personalwechsel in der Führung? Solche Daten sammeln wir eben auch, weil das dann wichtige Signale sein können, die wir verwenden können für die Analyse.
Mhm. Okay, das würde sich ja ein Vertriebsmitarbeiter auch durchlesen wollen. Also googelt das Unternehmen, schaut sich an, Presse, diverse Journale, TechCrunch oder relevant vielleicht für euch, nicht unbedingt im deutschsprachigen, mhm. vielleicht wieder andere Stellen, aber das ist das, was so die Datenquellen sind, die sich auch Vertriebsmitarbeiter anschauen. Handelsregister ist wahrscheinlich sehr wichtig dabei, wenn du erwähnst Gründungsjahr, wo und Themen und so. Mhm. Das ist eine der ganz großen Themen wahrscheinlich. Und was mich erstaunt hatte eben, war Technologie, also was da verwendet wird im Unternehmen, wie kommt ihr da dran? Das ist ja nicht unbedingt öffentlich, oder? Also
das stimmt. Also ja, das ist nicht öffentlich. Also wir sind ja gerade auf jeden Fall noch ein anderes Verfahren. Da ist viel als Quellen, wo man diese Daten im Unternehmen bekommt. Mhm. Da haben wir auch einen neuen Partner an Land gezogen, mit dem wir das bald umsetzen werden. Mhm. Mhm. Genau, da bekommt man schon Einblick in das Unternehmen, was verwendet werden. Natürlich jetzt vielleicht nicht jedes HR-Tool. Da gibt es irgendwo Grenzen, die wir da nicht über öffentliche Quellen beziehen können.
Ja.
Aber es gibt eben durchaus schon gerade eben in Richtung Webseite, was man dort verwendet, wo läuft das Hosting.
Okay.
So solche da. Es gibt natürlich Grenzen, die wir dann eben nicht, die wir vielleicht dann nicht irgendwie von unserem Partner oder durch uns selber irgendwie angezapft werden können. Mhm. Aber man kann nicht schon viel daraus holen.
Okay.
Zum Beispiel aus Stellenausschreibungen kannst du ganz gut identifizieren, welche Skills werden da eigentlich gesucht bei den Menschen, die dazu kommen sollen, ne? Oder die das Team steuern sollen. Das ist schon recht ergiebig, so im Allgemeinen. Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, man könnte sich das als Vertriebsmitarbeiter irgendwie auch angucken. Macht man auch.
Mhm.
Kostet halt sau viel Zeit.
Ja.
Und du hast immer nur den Blick auf ein Unternehmen, was du dir gerade anschaust. Das bedeutet, was ja jetzt der Mehrwert unserer Technologie ist, ist, dass wir nicht sagen, wir gucken uns das eine Unternehmen an und darüber bereiten wir dir die besten Informationen vor, sondern wir gucken uns deinen bisherigen Kunden an, objektiv, verstehen daraus, was ist eigentlich das Bild dieses Unternehmens und dann übertragen wir das auf die Zukunft. Das ist eine Leistung, die wir im Kopf irgendwie gar nicht hinbekommen. Ne? Mhm. Auch wenn wir alle Quellen dafür hätten, dann würden wir halt einen Wald mit vielen Bäumen sehen, sag ich mal. Und wir unterscheiden tatsächlich auch in zwei Arten von Informationen. Die einen davon sind ausschließlich relevant für die Analysen, die wir fahren. Ne? Also das sind zum Teil technografische Elemente, Textelemente und. Die sind ganz wichtig für die Analyse, für das ideale Kundenprofil. Mhm. Aber die teilen wir niemandem mit. Wenn wir jetzt ein Potenzial ausgeben, dann sagen wir nicht, dieses Unternehmen, das nennt 10-mal mehr auf ihrer Webseite das Wort, weiß ich nicht, Internationalisierung, genauso wie deine bestehenden Kunden. Also ist das dein Kunde?
Ja.
Das sind ja Informationen, die kannst du dir als Vertrieb überhaupt nicht zunutze machen. Andere Dinge kannst du dir als Vertrieb dann wieder richtig gut zunutze machen. Beispiel, dieses Unternehmen, was wir dir jetzt ausgeben, kauft Cloud-Produkte in den meisten Segmenten als Early Adapter, also sehr früh.
Ja.
Und jetzt gehst du auf den Ansprechpartner des von uns identifizierten Unternehmens zu und sagst, naja, sie kaufen ja im Normalfall ohnehin relativ früh, sie sind ja technologisch fortschrittlich darin, neue Software einzuführen. Mhm. Wir haben hier ein sehr modernes, sehr fortschrittliches Produkt und du weißt ja direkt, dieser Mensch, mit dem du sprichst, ist ein bisschen risikoaffiner. Mhm. Und solche Dinge kannst du dir extrem zunutze machen als Vertrieb.
Okay, das macht Sinn. Und über die Websites kriegt man schon sehr, sehr viel raus, Stellenausschreibungen. Aber mitunter, du hast noch andere Datenquellen genannt, könnt ihr herausfinden, wie die Produkte und Dienstleistungen sogar gebaut werden, welche Technologien, mitunter. Also hat natürlich Grenzen, aber ihr könnt schon sehr viel auch über die Website hinaus herausfinden, was die Leute, die Unternehmen so nutzen. Das ist natürlich auch spannend, gibt einen guten Gesamteindruck. Das ist mitunter so. Nicht bei allen, du hast ja eben gesagt, eine 500.000 Unternehmensprofile habt ihr sehr schön angereichert. Und dann gibt es natürlich noch viele andere, die jetzt dann 1 Million vielleicht, die nicht ganz so detailliert angereichert sind mit Daten. Und du meintest eben, ihr gebt nicht alle Insights so roh weiter.
Richtig.
Das ist aber gleichzeitig auch eine Challenge, oder? Weil Vertriebsmitarbeiter ja auch wissen wollen, warum. Also dieses Thema Erklärbarkeit und Blackbox-Modelle und so. Bekommt ihr das häufig gespiegelt, so die Frage wiederum, hey, ich will aber wissen, warum?
Coole Frage. Ja, es ist ein Vertrauensthema. Also das hat was damit zu tun, wie werden wir eigentlich geframed. Wir wurden auch schon als AI von außen, die jetzt erklärt, wie Vertrieb funktioniert, geframed. Also ist dann mein Fehler im Vertriebspitch, ganz klar.
Das ist schlecht, ne?
Das ist sehr schlecht.
Weil dann hast du vielleicht die beste Lösung, aber sie wird nicht verwendet.
Und oder zumindest mit so viel Skepsis, der wird dir mit so viel Skepsis begegnen,
ja.
Was auch absolut richtig ist, weil
ja.
Who am I, so, ich sage ja niemandem, du machst falsch Vertrieb oder sowas. Mhm. Wir machen Datenanalyse, ne?
Ja.
Mit denen man gezielter akquirieren kann. Aber akquirieren tun wir nicht. Das heißt also, wir sind darauf angewiesen, dass unsere NutzerInnen Bock drauf haben, was wir tun und da den Mehrwert draus ziehen, weil nur dann macht es auch irgendwie mehr Umsatz und führt dazu, dass Unternehmen, unsere Kunden ihre Ziele erreichen.
Mhm.
Aber mittlerweile, glaube ich, spielen wir das ein bisschen geschickter und ein bisschen besser. Und der wichtigste Mensch ist für uns auch immer derjenige, der unsere Daten nutzt, um da einen vertrieblichen Vorteil draus zu ziehen, weil dann sind natürlich auch, dann ist auch die Vertriebsleitung glücklich, dann ist auch das C-Level glücklich, weil sich einfach die Art verändert, wie Menschen akquirieren. Und wenn sie dann auch merken, dass unsere Daten richtig sind und auch der Kunde, den sie kontaktieren, viel glücklicher ist, mhm. als der Richtige ist, weil er sich abgeholt fühlt,
ja.
Dann haben eigentlich alle gewonnen.
Das heißt, du sagst, die merken schnell, dass die Ergebnisse gut sind. Es ist nicht so, dass es super transparent ist, so gesehen, warum jetzt diese Liste gut ist zum Beispiel. Das nicht, aber die Leute merken einfach schnell, dass es gut ist. Also die Ergebnisse sprechen für sich sozusagen.
Sowohl als auch. Also wir haben auch schon Projekte gehabt, in denen hat es nicht funktioniert. Also
ja.
ganz klar. Sind auch die Projekte, aus denen wir am meisten lernen können.
Ne? Mhm.
Aber mittlerweile machen wir es schon sehr transparent, aus welchen Triggern heraus. Wir nennen das Sales to be Why.
Mhm.
Das Sales to be Why sagt dir, warum kriegst du dieses Potenzial,
okay.
wir nennen es nicht Lead, sondern es ist ein Potenzial, eigentlich auf den Tisch. Mhm. Warum akquirierst du den und was ist die Story, die du verwenden kannst?
Ah, okay.
Genau.
Und okay.
Das war schon ein kleiner Gamechanger, das zu machen. Das war schon gut.
Ja, weil du meinst im AI-Company, jetzt gibt es dieses Keyword Explainable AI, du wirst es wahrscheinlich sehr gut kennen, dass irgendwie ganz viel in diese Richtung geht, hey, wir müssen alles erklärbar haben. Also sonst ist das Vertrauen nicht da, weil dann Leute so, Blackbox und so, ist nicht so wirklich, will ich nicht. So, aber ihr habt das quasi schon gut eingebaut, also eine gute Balance gefunden zwischen nicht überladen mit Informationen so und gleichzeitig aber die actionable Sachen wirklich prägnant rüberzubringen.
Ich glaube, wir haben erkannt, dass das sehr wichtig ist und validieren den besten Weg, das in unser Produkt zu bringen. Dass wir das gut machen, will ich nicht behaupten. Aber wir sind auf dem Weg, das kontinuierlich besser zu machen und deswegen werden wir da irgendwann sehr gut sein. Ja.
Kriege ich als Kunde eigentlich auch Kontaktdaten, weil jetzt so ein großes Unternehmen wie in Microsoft... Ist ja nett zu wissen, dass das Kunde sein kann, aber dann habe ich ja immer noch die Herausforderung, ja, wen spreche ich denn da jetzt an eigentlich?
Ja.
So, könnt ihr da auch schon helfen?
Also das ist das Thema Authority. Wer ist eigentlich wer ist der Mensch, den ich beispielsweise, dem ich mit meinem Produkt den größten Mehrwert stifte?
Ja.
Ne? Also das ist ja sehr vertrieblich, sowas, ne? Aber im Allgemeinen geht es ja immer darum, wer ist mein Peer im Zielunternehmen? Mit wem spiele ich in eine Richtung? Und da können wir schon bei unterstützen. Ja. Das hat dann was mit einer Buyer-Persona zu tun. Das hat was damit zu tun, wie kannst du eigentlich die Story richtig aufladen? Wer hat die Kaufentscheidung getroffen bei deinen bisherigen Kunden? Wer hat sie nicht getroffen? Was sind da, sage ich mal, ja, Patterns, die sinnvoll waren und die können wir dann dementsprechend auch in die neuen Potenziale mitgeben. Ja, aber da passen wir natürlich immer sehr auf, dass das DSGVO-konform ist.
Ja, genau. Also, so auf Personenlinie muss man dann gucken, ne? Aber
genau. Ja.
Ich denke mir jetzt so als, ne, als User eurer Software, als Vertriebsmitarbeiter, hilft es mir jetzt nicht so zu wissen, so, hey, Microsoft könnte ein guter Kunde sein, sondern ich will ja dann, da geht's ja erst los, da muss ich ja da herausfinden, ja, wer ist denn jetzt der Champion für mich, mit dem ich da sprechen muss, so, dass ihr da dann auch so ein bisschen helfen könnt.
Also, oder? Zwei Punkte dazu. Microsoft würden wir nie ausgeben als Kunden, also als Target. Weil wir helfen einer Microsoft dabei, mittelständische Unternehmen zu akquirieren. Das bedeutet also, wir haben nicht diese.
Okay.
Wir helfen Unternehmen nicht dabei, irgendwie DAX-Konzerne als Kunden zu gewinnen, sondern
ja.
mittelständische Hidden Champions. Und da ist deutlich schneller klar, wer trifft da eigentlich
okay.
die Entscheidung. Das ist dann der CIO oder der Head of IT
okay.
oder derjenige aus der Fachabteilung.
Mhm.
Und ich würde auch nicht sagen, dass das nicht hilft, zu wissen, in welchem Unternehmen du deinen Ansprechpartner oder deine Ansprechpartnerin suchst, weil du musst es ja dann nur noch in einem Unternehmen machen.
Ja, es hilft auf jeden Fall, klar.
Am meisten hilft es natürlich auch, wenn wir den selbst auch anrufen würden und sagen würden, hast du da eigentlich Lust drauf und gerade an den Tisch bringen.
Ja.
Da sind wir noch nicht.
Ja.
Aber in die Richtung gehen wir dann mehr.
Okay, fair enough. Ich hatte nur das Bild, wenn ein großes Unternehmen vorgeschlagen wird, aber es sind ja mitunter eher die mittelständischen, was du gerade mal betont,
ja.
wo du dann relativ schnell dann doch den Zugang findest,
voll.
Wenn du erstmal den Vorschlag hast. Aber Social Media hast du eben nicht erwähnt, ne? Das ist jetzt keine Datenquelle. Jetzt irgendwie LinkedIn, Xing oder so, das nicht. Mhm. Oder noch nicht.
Na, aktuell haben wir es noch nicht eingebaut. Wir haben verschiedene Versuche in diese Richtung gemacht.
Ja.
Aber wir haben erkannt, dass es eigentlich so wahnsinnig den Mehrwert bringt für die Idee, die wir eben umsetzen wollen. Mhm. Weil, Beispiel jetzt zum Beispiel Facebook, dort veröffentlichen die Unternehmen dann noch eher nicht so relevante News für unser Zusammenbringen von Partnern.
Ja.
Das heißt also Community-Features, Gewinnspiele, was weiß ich.
Okay.
Das bringt tatsächlich dann gar nicht so viel Mehrwert.
Okay.
Wir sind eher darauf fokussiert, wenn es jetzt um so News geht, dass wir schauen, was für große Bewegungen gibt es bei diesen Unternehmen.
Mhm.
Expansion, neue Projekte und dergleichen.
Mhm.
Und da haben das aktuell nicht auf der Roadmap.
Okay, interessant. Überrascht mich so ein bisschen, so ein Social-Media-Zeitalter. Ich glaube euch 100%, ihr werdet das analysiert haben, aber es überrascht so ein bisschen in dieser Social-Media-Welt, dass das nicht von dieser Bedeutung ist, so LinkedIn, Facebook, Instagram und so weiter und so fort, Twitter, sondern dass ihr eher sagt, nee, die Website und News und so, die sind viel relevanter. Ich hatte jetzt nochmal nachgefragt, gerade weil wir diskutiert haben, so, hey, such mir die Menschen im Unternehmen, da denkt man sofort an die sozialen Netzwerke, ne? Dass man da halt die Titel vielleicht hätte und so sagen könnte, hey, da gibt es einen Head of Sales, ne, DSGVO-konform, guck mal da rein, so.
Mhm. Ja. Das war jetzt auch eher, also auf Unternehmen bezogen, der Content, den Unternehmen in sozialen Medien publizieren, der ist sehr generisch, so, da kriegst du relativ wenig Insights raus.
Ja.
Welche Personen die Entscheidungen treffen, ist natürlich am einfachsten darüber herauszufinden, über Business Social Media, auch da nicht über Facebook, sondern über LinkedIn und über Xing.
Mhm.
Genau, aber das ist dann eigentlich schon ein Schritt weiter im Vertriebsprozess.
Schritt weiter?
Genau, okay. das ist dann ein Schritt weiter.
Ja. Okay, Vertriebsmitarbeiter nutzen natürlich diese Softwarelösung, Tools, aber ihr seid vorgeschaltet.
Richtig.
Ne? Genau. Und dann habe ich aber entsprechend die Liste, die ich abarbeiten kann. Können wir konkrete Beispiele besprechen, also für Kunden, die ihr schon habt?
Klar, auf jeden Fall. Also im Allgemeinen, wir haben damit angefangen, du hast ja eben gesagt, man kann nicht alles und man muss sich da irgendwie einen gewissen Fokus setzen, mussten wir lernen. Also wir dachten, wir können sowohl für denjenigen arbeiten oder mit demjenigen arbeiten, der Lagerhallen baut, genauso wie für denjenigen, der irgendwie Software produziert.
Ja.
Wir brauchten ein bisschen, um zu wissen, okay, wir brauchen eine möglichst homogene Kundengruppe, um eben auch ein Produkt bauen zu können.
Mhm.
Und mittlerweile sind das Unternehmen wie hier aus dem Kreis, eine Netco,
Netco?
Die kontinuierlich weiter wachsen möchte. Oder Unternehmen wie eine Shopware, mit denen wir früh zusammengearbeitet haben.
Mhm.
Aber auch Unternehmen, die sehr konkrete, sehr spezialisierte Software produzieren oder herstellen und verkaufen, wie beispielsweise Lean Spirit. Und dann auch wieder auf der anderen Seite Unternehmen, die einen unfassbar großen Basket haben.
Mhm.
Telekom, die haben mehr als 300 Produkte, die man mit uns verkaufen könnte oder die wir mit ihnen gemeinsam verkaufen könnten. Und mehr als 50.000 Mitarbeitende, die im Vertrieb arbeiten.
Ja.
Das sind natürlich auch Kunden, mit denen wir unfassbar viel Potenzial haben.
Ne? Mhm.
Wir können immer kleine, dezidierte Projekte mit denen machen und unsere Software anwenden in einzelnen kleinen Bereichen.
Mhm.
Und dann gucken, wie sehr fängt sich das, wie viel Mehrwert stiftet das schon und wie groß können wir das Thema gemeinsam denken.
Mhm. Wie sieht das konkret aus? Die sagen dann so, das ist das Produkt, das ist die Historie dazu bisher, das sind die erfolgreichen Sales und da sind wir nicht weitergekommen, das bekommt ihr?
Richtig.
Wie bekommt ihr das? Ist das immer wahrscheinlich unterschiedlich, ne? Je nachdem, wie die Daten vorliegen?
Genau. In den seltensten Fällen durch eine direkte CRM-Anbindung in einem Proof of Concept, weil das ist dann doch nochmal, dann würden wir bei solchen großen Unternehmen doch nochmal ein bisschen länger irgendwie mit Legal zusammensitzen.
Ja.
Meistens sind es halt Downloads aus dem CRM, die werden bereinigt um Daten, die nicht mit uns geteilt werden,
sondern
wir dürfen. Und die spielen wir dann ein.
Okay, irgendeine CSV, so, die kriegst du dann, oder euer Team dann. So, und wie geht's dann weiter? Also, die sagen euch dann, so, das ist so das, was wir euch geben können.
Genau.
Und dann seid ihr in dieser Phase, wo ihr euch beweisen müsst, zeigen müsst, dass es so funktioniert, oder wie läuft so eine Zusammenarbeit dann ab?
Genau, also, das ist schon immer ein gegenseitiges Miteinander validieren. Also, wie funktioniert das eigentlich, weil, das, was wir machen, funktioniert auch nicht in jedem Vertriebsprozess, zumindest nicht, wie wir es jetzt gerade anbieten, weil es noch sehr spitz ist. Also du brauchst Menschen, die eine gewisse vertriebliche Kompetenz haben und auch aktiv akquirieren in irgendeiner Form.
Ja.
Und nicht vom Hörer sitzen und warten, bis es klingelt, weil das wird mit unseren Daten nicht passieren. Das ist ja so, dass du ihn selbst in die Hand nimmst.
Mhm.
Wenn das Setup klar ist, dann ist es immer so, dass wir eine kleine versuchen, so einen gemeinsamen Halo-Effekt zu erzeugen. Bedeutet also, wir haben eine relativ kleine vertriebliche Gruppe, mhm. also bestehend aus einem Projektleiter, einer Projektleiterin, normalerweise Head of Sales, und 3 bis 10 VertrieblerInnen, die dann ein ganz konkretes Produkt, für das wir die Analyse im Vorfeld gemacht haben, ja, eine gewisse Zeit geblockt haben für sich, das über 6 Monate zu vertreiben. Also normalerweise gehen wir es auf 6 Monate initial. Dann setzen wir uns ein gemeinsames Ziel, basierend auf den Ist-Daten, das zu steigern, ne? Also eine Conversion. Und dann haben wir verschiedene Iterationsprozesse, in denen wir immer wieder Potenziale übermitteln. Bedeutet also, das ist nicht ein einmaliges Projekt, sondern es ist eine permanente Iteration, wo wir die VertrieblerInnen und ihr Feedback immer wieder mit reinnehmen, sodass die Potenziale immer besser werden. Und dann kommen wir eben auch in diesen Lerneffekt. Ne? Das heißt, die zweite Charge von Potenzialen, die wir übermitteln, ist immer besser als die erste, weil sie individualisierter ist und weil wir mehr Daten haben, um zu lernen.
Ja.
So kannst du es dir eigentlich vorstellen.
Und Chargen auf Monatsbasis oder kontinuierlich, je nachdem, wie die Erkenntnisse reinkommen?
Können halt abgerufen werden, sozusagen. Ne? Also je nachdem, wie viel... Also wenn jetzt gerade 2 Ausschreibungen sind und das Team ist super ausgebucht und hat nicht so viel Zeit aktiv zu vertreiben, dann wird weniger abgerufen. Normalerweise setzen wir dann mal so alle 2 Wochen liefern wieder neue Potenziale. 2 bis 3 Wochen. In manchen Teams ist es täglich.
So, täglich.
Täglich also da reingehen. Aber wir arbeiten auch sehr viel mit Menschen, die halt eine sehr hohe Produktexpertise haben. Also das sind jetzt nicht Menschen, die auf dem heißen Stuhl sitzen und Schrauben verkaufen, ne? Sondern die verkaufen sehr komplexe technologische Produkte, ein langer Vertriebsprozess. Und in dem Zuge ist es nicht so, dass wir da auf Masse gehen und nur noch Qualität.
Okay. Und ich kriege dann Potenziale in Form einer Liste mit einem Ranking wahrscheinlich auch, dass ich weiß, okay, ganz oben am wahrscheinlichsten, so und dann geht's runter bis hin, oder?
Ja. Also das Ranking, das ist erstmal was bei uns intern passiert. Also wir haben verschiedene Komponenten, nach denen wir ranken. Aber was du bekommst, sind ganz spezifische Informationen über das von uns identifizierte Unternehmen, eine technische Begründung, warum ist dieses Unternehmen besonders relevant für dich, welche Argumente kannst du vertrieblich nutzen und welche sind halt sinnvoll für dich und die werden direkt ins CRM übermittelt. Oder andere Unternehmen arbeiten mit Produkten wie Bao oder mit Bluebirds, das sind eben Produkte, die dem CRM vorgeschaltet sind und für diesen frühen Akquisitionsprozess eigentlich geeignet sind. Wir orientieren uns an der Infrastruktur unseres Kunden.
Okay.
Genau. Und bauen jetzt gerade unser eigenes Frontend, um unsere User mehr und mehr damit reinzunehmen.
Dass sie sich einloggen können und dann in eurer Software das dann sehen können. Aber das ist natürlich besonders cool. Also nicht nur Potenziale, sondern sogar schon Angriffspunkte sozusagen. Ne? Weil die habt ihr ja auch in irgendeiner Form in der Analyse gewonnen. Mit Daten gefüttert. Dass ich weiß, okay, deswegen...
Lass uns Ansatzpunkte sagen.
Das ist Ansatzpunkte. Angriffspunkte, das ist zu negativ. Aber Sales sind doch...
Ja. eben nicht unbedingt. Also was wir versuchen, ist eben, da wirklich 2 Menschen zusammenzubringen, wo der eine die Lösung für das Problem des anderen hat.
So, ja.
Ne? Und diejenigen mit dem Problem identifizieren wir und die Argumente, um demjenigen, der die Lösung hat, transparent zu machen und Argumente an die Hand zu geben, warum ist er der Richtige, der dieses Problem lösen sollte mit seiner Software? Warum ist sein Unternehmen das Richtige? Einige Kunden von uns verkaufen die 1 zu 1 gleichen Produkte, haben trotzdem unterschiedliche ideale Kundenprofile, weil sie unterschiedliche Skills haben, unterschiedliche Industrien ganz besonders gut können und. Und wenn ich dich jetzt anrufe und sage dir, ich habe folgendes Problem identifiziert und ich möchte gerne CMS dafür implementieren, dann wäre eine berechtigte Frage von dir, okay, CMS brauche ich, aber warum solltest du das machen? Dann solltest du eine Antwort dafür haben. Beispiel, weil wir schon einem Unternehmen geholfen haben, was in haargenau der gleichen Situation war wie du und dieses Unternehmen hat unsere Software genutzt und guck mal, wie positiv die sich jetzt entwickelt haben. Das sind Dinge, die wir einem Seller mit an die Hand geben und ist dafür alles gerüstet. Wenn wir in dem Angriffssprech bleiben.
Ja.
Und dann steht auch mit dabei.
Ja, okay, verstehe ich voll und ganz. Nein, also, warum kann ich helfen?
Ja,
genau. Eher so, ne?
Ja.
Verstehe ich voll und ganz. Wie viel ist davon automatisiert? Das wäre jetzt eine Frage an dich. Also, das Ganze, verstehe ich, Input sind ja schon mal Listen, ne? CSV irgendwie von, hey, das Unternehmen, ne, da sind wir nicht weiter und das war jetzt ein erfolgreicher Sale. So, dann habt ihr diese Maschine, ganz viele Daten, so kann man sich das vorstellen, dann kommt heraus ja wieder eine Liste, Potenziale mit angereicht hat nochmal diese Hilfestellung. Mhm. Wie viel ist da automatisiert?
Wie viel ist automatisiert? In verschiedenen Teilbereichen haben wir relativ viel automatisiert, in allen Branchen eben noch ein bisschen Expertise von unseren Usern, die aktuell vor allem intern sind. Also gerade im Anfangsbereich natürlich die Anreicherung von Daten und dann aggregieren wir die Vertriebshistorie zu diesen Ideal Customer Profiles, wo wir dann sehen, was ungefähr macht der Kunden aus. Es gibt natürlich auch verschiedene, also nicht nur ein Customer Profile für einen Kunden, das wäre so ein bisschen naiv gedacht, sind auch nicht trendscharf, aber eben verschiedene Gruppen von Unternehmen, die vielleicht gut funktioniert haben. Mhm. Und dann auf diesen Charakteristiken können wir dann eben weitere Potenziale, die ähnlich sind, empfehlen. Das ist quasi der erste Schritt, diese Marktsegmentierung, dass wir die ähnliche Potenziale finden. Und im Anschluss führen wir dann quasi so eine Art Re-Ranking durch, würde ich es vielleicht nennen, dass wir solche Signale, die wie Technologien oder Stellenanzeigen oder News, die wir schon angesprochen haben, die teilweise auch in die Analyse mit eingehen, aber dass die darauf aufbauend noch einmal analysiert werden in verschiedenen Modulen und dann so eine Art Re-Ranking stattfindet, vielleicht noch so ein Highlighting im internen Frontend. Mhm. Aber auch dort haben wir halt doch im internen Prozess noch User, die nochmal draufschauen, nochmal validieren, macht es so Sinn, was da rausgekommen ist. Mhm. Weil gut, ja, es ist ein Prozess, den wir weiter optimieren müssen oder wollen. Und ja, also kann sich mal so vorstellen, dass wir mehrere Module haben, die an sich schon ganz gut funktionieren. Den finalen Gesamtprozess, den stecken wir gerade zusammen.
Okay, das ist aber auch Best Practice, ne? Dass du Human in the Loop hast, wie man immer so schön sagt, um wirklich gute Ergebnisse gewährleisten zu können. Aber wenn du sowas sagst wie so Daten anreichern und so, das ist wahrscheinlich alles automatisiert. Also ich habe ja diese große Datenbank, hast du eingangs gesagt, mit 1,5 Millionen Unternehmen und so, da muss ich ja schon so ein Matching machen. Also ich will ja zum Beispiel keine Unternehmen vorschlagen, die schon in der Liste sind. So, das kann man ja alles automatisiert abarbeiten. Das habt ihr wahrscheinlich schon alles.
Genau.
Also ich schiebe sozusagen die Datei irgendwo hin, dann rattert schon mal das Ganze durch, dass die rausgefiltert werden, die schon da drin sind, die werden nicht mehr vorgeschlagen. Mhm. Dann hast du dieses Re-Ranking gesagt, das heißt, dann gibt es irgendwo so eine Schwelle, ab der nichts mehr gezeigt wird. Also für diese Human-in-the-Loop-Prozesse, die werden dann gar nicht mehr vorgeschlagen wahrscheinlich. Ne? Dass man da schon so eine Shortlist hat zum Cherrypicken. Also irgendwie, dass man da so gucken kann, so hey, guck dir das mal an und dann so circa, dass ich da...
Hat man nicht ganz verstanden, tatsächlich.
Also von diesen, sagen wir mal, es gäbe jetzt von diesen 1,5 Millionen 100.000 Unternehmen, die noch in Frage kämen.
Okay.
Mhm. Hast du ja irgendwo ein Kriterium, wo du sagst, so ab hier nicht mehr. So schon im ersten Schritt.
Genau.
Irgend so eine Schwelle müsst ihr ja haben.
Genau. Und der erste Schritt ist ja diese Marktsegmentierung, dass wir versuchen, ein Profil zu erstellen.
Mhm.
Und um dieses Profil herum identifizieren wir ähnliche Unternehmen, dort haben wir natürlich dann gewisse Schwellenwerte definiert oder bestimmt diese auch automatisiert, wo quasi welche wir dann noch zur weiteren Verarbeitung auswählen und dort darauf setzt dann auf die Re-Ranking, wo dann die Signale müssen noch weiter intensivieren.
Mhm.
Und innerhalb dieses Pools, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, wir haben von den 1,5 Millionen und von den 500.000, die hochwertig sind, haben wir jetzt noch 30.000, die irgendwie ähnlich sind.
Ja.
Ein bisschen hoch jetzt, aber sagen wir einfach mal 30.000. Und in diesen 30.000 schauen wir dann eben, welche sind jetzt besonders relevant, weil die genau den gleichen Trigger hatten wie 50% der Kunden in der Vertriebshistorie.
Mhm.
Zum Beispiel, weil wir jetzt gerade ein Schiff zu überwechseln haben und expandieren nach Asien, ganz platt jetzt gesagt.
Mhm.
Und dann würden wir die quasi dem aktuell internen User dann vorlegen für den Human in the Loop.
Okay, das war so meine Frage jetzt, wenn ich mir jetzt das Funnel vorstelle, wie steil ist das? Also ich habe dann schon mal 30.000 im ersten Schritt oder so Größenordnung, also schon noch viele, viele Tausend auf jeden Fall, die relevant sind.
Mhm.
Wahrscheinlich, ne? Geht man von aus, so viele gibt es immer, die Interesse haben an einer Technologie, Softwarelösung in der Cloud. Und dann müsst ihr aber dann noch entscheiden, bevor ihr den Kunden fragt, wahrscheinlich schon, wie können wir das jetzt noch abkürzen, ne? Also da ist dann wahrscheinlich noch kein Interner dabei, der schon sagt, Input gibt, sondern dieses Runterbrechen auf wenige 100 vielleicht, das liegt voll bei euch. Ist das richtig oder hängt das so ein bisschen Case by Case?
Also klar hängt das davon ab, wie gut kennen wir den Markt schon, wie unser Kunde und sein Produkt jetzt gerade unterwegs sind.
Mhm.
Aber es sind schon sehr konkrete Empfehlungen, die wir im Customer Success ist das, ne? Also Human in the Loop ist Customer Success in dem Fall.
Ja.
Auch der Mensch bei uns, der direkten Kontakt zum Nutzer hat und das Feedback weitergeben kann und. Mhm. Aber das sind schon sehr konkrete Informationen, die wir da an die Hand bekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz vertrauen wir halt nicht komplett dem Scoring, sondern in vielen Situationen ist es dann eben auch noch so, dass wir dann sagen, okay, ja gut, aber wir haben folgendes disqualifizierendes Kriterium bei diesem Unternehmen. Mhm. Und das geben wir dann der Software als Feedback. Mhm. Und damit kann man eben, also ne, dann wird sozusagen vom Human Loop wird gelabelt intern. Mhm. Und umso besser wir im Prozess sind, desto weniger müssen wir halt aussortieren, desto besser sind die Daten, die wir zur Verfügung stellen können. Und da kommen dann eben immer mehr von Segmentieren oder von einer Segmentanalyse kommen wir immer mehr wirklich in dieses individuelle Ideal Customer Profile, bei dem wir ganz konkret verstehen, das macht deinen Kunden und die Trigger aus. Und jetzt haben wir sozusagen zwei Feedback Loops, den internen und den mit dem Kunden, weil der kriegt ja die Potenziale.
Ja.
Und der geht ja dann zum Kunden damit.
Ja.
Und der gibt ja auch nochmal Feedback.
Ja.
Sagt ja relativ schnell, finde ich gut oder nicht.
Mhm.
Das kriegen wir auch wieder und auch das nutzen wir für dieses ideale Kundenprofil. Und dadurch lernt das Modell halt relativ schnell und mit recht wenig Daten.
Mhm.
Also, oder mit recht wenig Kontaktpunkten, die wir dann nochmal extra brauchen.
Mhm. Okay. Ja. So wird gelabelt dann zusätzlich noch. Also das Feedback heißt, wird fast in Realtime wird eingebaut.
Mhm.
Aber ihr habt da noch kein Frontend. Also es ist nicht so, dass ich mich dann einlogge irgendwo und dann nur Häkchen setzen muss oder irgendwie sowas. Sondern es ist schon nochmal so ein bisschen Kommunikation jetzt zwischen euch und dann vielleicht Customer Success. So, hey, das war jetzt bisher ja unser Erfolg oder Misserfolg.
Ja, das ist jetzt in Q3 eigentlich schon, also das ist ja auch das Anliegen, was ich dann extrem habe, weil ich dann irgendwie mit Customer Success Team extrem darauf angewiesen bin, dass wir da technologische Fortschritte haben, weil sonst wird es ja richtig schwierig, wenn wir dann jeden Monat irgendwie 1, 2 neue Kunden gewinnen.
Ja.
Dann scalen wir ja mit, ja, sag ich mal, nicht, also eher in der Beratung, als dass wir im Produkt skalieren. Das ist nicht unser Ziel. Deswegen investieren wir auch so knapp 60-70% unserer Ressourcen ausschließlich darauf in Technologie und Produktentwicklung.
Mhm.
Und immer so 30-40% dann sozusagen in Go-to-Market und Customer Success.
Mhm.
Sales.
Ja. Okay, ja. Verstehe. Ja, ihr seid eine Tech-Company. Entsprechend auch die Prioritäten. Ne?
Ganz klar.
Ja. Wie vergleicht ihr euch eigentlich mit so einigen Competitors, die auch so diesen Tech-Ansatz haben für Sales, Zoom-Info, amerikanischer Player oder auch hier in Deutschland, Karlsruhe, EchoBot?
Mhm.
Kannst du da vielleicht mal herausarbeiten, was euer USP ist im Vergleich zu denen?
Machen alles anders.
Ja.
Nein, also ist tatsächlich, also sind auch zwei Player, gegen die wir auch schon Opportunities verloren haben.
Mhm.
Und ich finde das auch immer ziemlich gut, wenn das passiert, weil wir sind halt noch so, also unser Ansatz ist ja extrem groß und vielfältig. Und wir sind ein sehr kleines Team. Das heißt also, der einzige Weg, wie wir das schaffen, ist viel richtig machen, fast alles richtig machen. Und dazu gehört auf jeden Fall auch die Kunden zu gewinnen, die Bock drauf haben, das Thema mit uns auch schon sehr früh zu denken und nicht erst, wenn es richtig komplett alles perfekt funktioniert, also die Early Adapter. Und der größte Mehrwert, den unsere Kunden uns kommunizieren gegenüber bestehenden Playern, ist, dass wir extrem individuell in diese Daten hineingehen, mit einem standardisierten Prozess, den wir in unsere Software bringen und nicht ausschließlich auf Segmentierung gehen und dann sagen, mit der Segmentierung Stage is yours, finde deine Kunden, und aufhören damit zu sagen, diese 1500 Unternehmen entsprechen ungefähr deinem Profil, sondern Informationen zur Verfügung stellen, die dich halt auch im Vertriebspitch weiterbringen. Mhm. Dir Sachen an die Hand zu geben, die dir helfen, nicht nur in der Segmentierung und in der Identifikation, sondern auch tatsächlich im Gesprächsaufbau, im Verständnisaufbau. Und das basiert darauf, dass wir nicht nur Sales denken, sondern vor allem Sales aus dem Need denken, den du lösen möchtest.
Mhm.
Also jeder Kauf einer Software hat ja was damit zu tun, dass du eine ganz konkrete Herausforderung damit lösen möchtest. Und unsere Technologie fokussiert sich darauf. Das macht eben ZoomInfo oder ein EchoBot mega geile Tools, also starke Player auf jeden Fall. Aber das machen die nicht. Das ist nicht deren Ansatz. Und die haben sich auch für eine Richtung entschieden. Mhm. Wir haben uns eben für eine andere Richtung entschieden.
Mhm. Mhm. Okay, das heißt, vielleicht so übersetzt in diese Dimension Qualität, Quantität. Ihr geht ganz klar auf Qualität. Also es geht nicht darum, möglichst viele Potenziale aufzudecken, sondern zu wissen, so, hey, die ihr vorschlagt, die Conversion ist halt enorm gut dabei.
Richtig.
Ich kann die effizient abarbeiten, weil ich weiß wie, und sie führen sehr oft zu Erfolg.
Und es geht um Wertschätzung. Es geht darum, beide Seiten miteinander zu bringen, mit dem Ziel, eine Synergie zu erzeugen, und nicht mit dem Ziel, dem Vertriebler, der Vertrieblerin ausschließlich Zeit zu sparen und zu sagen, ich habe jetzt mehr Zeit zum Callen, sondern es geht darum, ich kann sehr viel Zeit verwenden mit einem Kunden, der mich wirklich braucht, und mit dem kann ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch so der Unterschied, deswegen werden wir auch sehr viel von sehr starken Qualitätsanbietern, Marken mit einer starken Brand genutzt, weil es gibt ja nichts Katastrophaleres, als wenn mich jetzt jemand anruft, der deine Zeit entlockt und sich überhaupt nicht mit dir auseinandergesetzt hat. So, das macht eine Brand kaputt. Das ist eine negative Erfahrung für den Menschen, der angerufen wird. Ich werde an einem Tag angerufen und ich werde gefragt, ob ich B2B-Leads kaufen möchte. Der hat sich, oder die Person, die mich da kontaktiert, hat sich ganz bestimmt nicht mit mir beschäftigt.
Ja.
Und das ist nicht mehr zeitgemäß in unserem Augen. Dazu nehmen wir unser Tool mehr und mehr, diesen Value-Selling-Ansatz in eine Software zu bringen.
Wir hatten ja eben schon konkrete Beispiele. Kannst du auch hier irgendeine Zahl nennen oder irgendeine Metrik jetzt, wie viel besser Conversion wird oder irgendwas als Metrik?
Also das Wichtigste oder das Beste, was wir erreichen können, ist, dass VertrieblerInnen nach mehr fragen und sagen, hey, wann kommt denn die nächste Charge? So, ich hab da Bock drauf. Weil auf das Thema direkte aktive Akquisition haben nicht viele Menschen Lust. Und das ist eigentlich das Größte, was wir erreichen können. Und wir haben schon 400% Steigerung gehabt. Wir haben auch schon Projekte gehabt, in denen es sehr wenig passiert. Also wirklich sehr wenig. Eher so zwischen 0 und 10% Steigerung.
Ja.
Und wir gehen auch immer auf den kompletten Pipeline-Value, den wir erzeugen. Also das jetzt vielleicht mal gedacht. Du stellst dir einen Funnel vor und bei den meisten unserer Kunden liegt der zwischen 6 und 12 Monaten, so ein Verkaufsprozess. Wir starten am vordersten Ende. Bedeutet, wenn wir jetzt ein halbes Jahr zusammen pilotieren, ein halbes Jahr zusammen Proof of Concept machen, dann könnten in den ersten 2, 3 Chargen schon Unternehmen dabei sein, die am Ende gekauft haben. Das sind dann aber die schnellen Cases.
Ja.
Das heißt, woran wir uns am Ende messen, ist, wie viele der von uns übermittelten Potenziale bleiben, sind noch im Funnel und wie viel Value haben die da drin. Und da versuchen wir immer, das, was wir initial chargen, zu verzehnfachen. So, also wir können das von 10 ungefähr zu gewährleisten. Weil dann haben wir natürlich auch, habe ich mit meinem Champion im Kundenunternehmen genug Argumente, um zu sagen, okay, das machen, also das implementieren wir jetzt wesentlich tiefer und wir gehen auch in mehrere Sparten gemeinsam. Ne? Mhm. Dann macht es allen Spaß, dann passen die Zahlen gut.
Heißt das Value-Based Pricing dann auf eurer Seite oder wie sieht das Geschäftsmodell aus?
Nein, heißt, also ja, Value-Based schon, aber nicht so, dass wir anteilig, unser Charging ist nicht wie bei einer Agentur daran angepasst, wie viel Umsatz machen wir jetzt mehr oder weniger oder unser Kunde mit unseren Potenzialen, sondern es ist ein standardisiertes Pricing, es ist ein Subscription-Model und es ist auch ein Enterprise-Pricing, also wir sind zwischen 80 und 150.000 Euro im Jahr pro Kunde und für so ein Proof of Concept ist es eben dann dementsprechend eine kleine Rabattierung drin und dann normalerweise über 2 Quartale.
Okay.
Ja, aber nein, es ist nicht so, dass wir kein Geld bekommen, wenn es nicht funktioniert.
Okay. Und das wird dann wahrscheinlich über die Anzahl der Produkte, Anzahl der Mitarbeiter skaliert.
Gestaffelt,
Gestaffelt. So in etwa muss man sich das vorstellen.
Richtig.
Also je nachdem sieht die Lizenz aus am Ende.
Ja. Das erarbeiten wir aber auch weiter mit unseren Kunden. Also da sind wir ganz bestimmt noch nicht, haben wir den heiligen Gral noch nicht gefunden.
Ja.
Wir haben so abgeklopft, was ist eigentlich der Mehrwert, den wir erzeugen und Value-Based natürlich, was können wir aufgrund dessen dafür chargen. Ne? Das ist ja, so sollte man es glaube ich spielen.
Mhm.
Wie viel Mehrwert biete ich dir und welches Stück darf ich vom Kuchen haben?
Ja.
Das ist eine faire Argumentation. Genau, aber das zeigt sich halt meistens erst, wenn die ersten Rechnungen bezahlt sind, weil der Vertriebsprozess ja kein kurzer ist. Du rufst nicht an, du hast was verkauft für 250.000 Euro, sondern du rufst jemanden an und der sagt, ja, das ist spannend, lass uns mal einen Termin machen mit der Geschäftsführung in 1,5 Monaten. Und dann ist der Vertriebsprozess, ne? Geht dann mal kontinuierlich weiter.
Okay, verstehe, ja. Es klang gerade nur so krass, diese Schere, die du aufgemacht hast, von 400% oder 10x strebt hier an und manchmal ist es aber auch nur eine kleine Verbesserung. Ist ja nicht schlimm, weil diese Gap, diese kleine Verbesserung, kann ja immer noch voll okay sein. Ja, diese Gap, die wird dann gefüllt mit eurem Pricing sozusagen. Und dann ist es immer noch positiver ROI. So, ne? Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie man dann das Pricing aufbaut.
Komplett. Ist, also wir haben da schon, wir sind da schon akademisch rangegangen, wir haben uns da schon ähnliche Tools angeguckt, irgendwie. Wir haben da noch nicht den heiligen Gral gefunden. Und ich glaube, das sagt auch am besten der Kunde. Irgendwie nicht der eine, sondern die Unternehmen, mit denen wir sprechen, wo ist eigentlich das richtige Pricing und das evaluieren wir gerade.
Okay. Wir schielen damit schon ein bisschen so Richtung Zukunft. Und jetzt haben wir die zwei Ansprechpersonen, einmal das Technische und einmal so mehr die Vision. Vielleicht fangen wir mit dem Technischen an. Was sind jetzt die nächsten Milestones? Was kommt da auf euch zu?
Ja, also gut, fangen wir damit an, dass wir erstmal einen kontinuierlichen Teil haben. Das ist einmal so ein bisschen die Datenbasis, die wir aktuell haben und die Analyse. Das ist eher so eine kontinuierliche Verbesserung. Wir haben jetzt bereits einen guten Stamm aufgebaut. Aber den wollen wir jetzt in weitere Dimensionen quasi ausbauen, vertikal, horizontal. Als Beispiel, dass wir mehrere Anbieter für Finanzkennzahlen bekommen, um dann eben auch die Qualität zu steigern, um Cross-Checking zu machen, von wegen, jetzt haben wir Finanzkennzahlen von einem Anbieter und ich finde sie eine Quelle. Das wollen wir aber noch ein Gegenchecken machen, eben, dass sie das bestätigen von anderen Quellen, dass wir da die Qualität noch weiter erhöhen. Und in einer Richtung eben, dass wir auch über mehr Unternehmen diese Datenbasis anschaffen. Ich sprach jetzt gerade von einem Drittel. Das wird auch sicherlich in diesen Millionen Unternehmen, die vielleicht noch nicht so sind, wie wir uns das vorstellen, wie sicherlich aus einem oder anderen Juwel stecken, was wir dann ausgraben wollen. Das ist quasi eher die kontinuierliche Seite. Und im Rahmen der Milestones, die nächsten großen Schritte werden auf jeden Fall sein. Also aktuell haben wir das Frontend gebaut für die interne Benutzung. Hat auch seine Daseinsberechtigung, weil wir so ziemlich kurzen Feedback-Loop haben zwischen den Usern, die eben bei uns sitzen und im Tech, dass wir das Feedback schnell einpflegen können, dass wir da schnelle Verbesserungen bekommen. Und sobald wir eben die Qualität haben, die wir uns da vorstellen, dann soll es dahin gehen, dass wir das Frontend auch für den externen User bereitstellen. Das ist dann so ein großer Milestone. Wird natürlich auch iterativ sein, also erstmal, dass man das, was wir jetzt gerade quasi übermitteln, dass man das im Frontend sehen kann und dann immer weiter anreichen durch Grafiken. Und irgendwann der finale Teil natürlich, dass dann die vollkommene Nutzung beim User liegt und wir vielleicht noch Support und Guide bieten, aber nicht mehr so viel involviert sind wie jetzt. Und der finale Teil, wenn man das dann weiterdenkt, wäre dann, dass wir eine Anbindung an CRM-Systeme schaffen, sondern aus unserer App heraus die Potenziale, die wir dann generiert haben und die Zusatzinformationen, dass man die exportieren kann in CRM-Systeme wie Salesforce meinetwegen. Einfach um die Convenience ein bisschen zu erhöhen, weil wir jetzt nicht den Fokus haben, ein eigenes CRM zu bauen, das ist nicht unser Fokus, das können andere auch wesentlich besser, aber dass wir diese Anbindung eben schaffen. Das sind so die drei großen Schritte im Bereich, wie deliveren wir Value zum
Kunden. Okay, also dem Kunden das erleichtern, weil die machen das vielleicht jetzt auch schon so, ne, dass sie eure Potenziale nehmen, in ihr CRM gießen, das machen die wahrscheinlich schon mitunter. Ne? Das wollt ihr aber auch mit anbieten, dass ihr da End-to-End viel mehr noch habt. Okay, dann irgendwann Frontend. Aber so jetzt Buzzword Machine Learning, kommt da noch mehr, dass ihr, also mehr Daten, okay, schreit ja dann auch noch mehr Algorithmen irgendwie. Ist das auch ein Thema, dass ihr da noch mehr Data Scientists, Machine Learning Engineers sucht und da noch, weil könnte ja sein, dass unter den Zuhörerinnen jetzt jemand ist und sagt, hey, geile Mission, will ich mitmachen. So, ist das, kann das sein, dass ihr da noch irgendwie noch mehr machen wollt?
Ja, absolut. Ich meine, es wäre töricht, wenn wir jetzt sagen, das war's, wir sind fertig. Also wir sind absolut dabei. Also es war jetzt ein kontinuierlicher Prozess, würde ich sagen. Haben jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, morgen gehen wir dieses Thema jetzt an und bewerbt euch jetzt, sondern da geht es natürlich darum, dass wir kontinuierlich schauen, dass die Vorhersagen, die wir machen wollen, besser sind. Eben dann auch so ein bisschen demand-driven, wenn wir dann quasi von unseren Usern Feedback bekommen. Es wäre gut, wenn wir jetzt noch eine zusätzliche Newsquelle involvieren, vielleicht dann doch LinkedIn als Beispiel jetzt, dass wir das dann quasi angehen und in die Algorithmen einbetten. Aber das ist jetzt ein iterativer Prozess.
Ich muss mir das so vorstellen, dass Sprachverarbeitung das Wichtigste ist jetzt, wahrscheinlich aus diesem ganzen Bereich Machine Learning. nehme ich an, also so die entsprechenden Keywords extrahieren, da irgendwie Sinn herausfiltern. Mhm. Wahrscheinlich ein großer Teil.
Genau, also vor allem mit diesem zweiten Teil, dem Identifizieren von den jetzt gerade akuten Leads und Potenzial relevant, dass wir dann schauen, warum ist der jetzt gerade besonders relevant, sprich den mal an. Im ersten Teil, wo dann vielleicht noch die Segmentierung durchführen, sind dann vielleicht andere Kennzahlen relevant. Aber Sprache ist sicherlich, abgesehen von diesen strukturierten Daten, ein ziemliches Zukunftsthema. Mhm. Da ist immer noch viel Potenzial.
Okay. Und dann ist das Klassifikationsproblem, ne, am Ende. Das heißt, was ist Potenzial, was ist kein Potenzial? Da muss es irgendwie einen Algorithmus geben, der da entscheidet. Kannst du sagen, was da so typischerweise die wichtigsten Features sind? Ist das sowas wie, also du meinst eben schon so in einem Nebensatz, Gründungsjahr ist es nicht.
Ja.
Eher nicht, ne? Aber ist es sehr, hängt einfach krass vom Kunden ab, was jetzt so die entscheidenden Daten sind, die Features sind?
Ja, eigentlich schon tatsächlich. Ja. Das kann man jetzt nicht so genau greifen, je nach Produkt, je nach Ausrichtung.
Kann diese eine Technologie sein, diese eine News sein, das kann total kippen dann.
Ja, wenn wir jetzt für einen Shop-Anbieter Potenziale bereitstellen wollen, dann ist ihm wahrscheinlich wichtig, wie alt ist die Technologie, wird schon ein Shop genutzt, wie alt ist dieser Shop, der da aktuell genutzt wird, wann wurde das letzte Mal auf eine neue Version geupgradet, das sind vielleicht da dann relevante Kennzahlen. Und wenn es anderen Anbieter haben von Cloud-Infrastruktur, denen ist dann die Shop-Nutzung wahrscheinlich nicht so, für den ist sie nicht so wichtig.
Okay, macht Sinn. Ich habe auf eurer Website gesehen, so ein Netzwerk. Jetzt ist da auch naheliegend, dass man irgendwie so versucht, Netzwerkanalysen zu machen. Kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht über sozusagen Ecken hinaus sagen kann, okay, wenn die und die und die, dann ist vielleicht hier noch ein potenzieller Kunde. Sowas in der Richtung, so indirekte Erkenntnisse über Netzwerkanalysen, ist das schon Thema oder denkt ihr darüber nach?
Denkt darüber nach, ist schon mal angedacht, aber ist noch nicht über die Konzeption hinaus.
Okay, Marketing. Also, das sieht auch nett aus, so ein komplexes Netzwerk, gar keine Frage. Aber ich muss das fragen, weil ich das einfach selber so liebe, diese Netzwerkanalysen. Das ist auch gerade so ein Thema, das voll im Kommen ist, glaube ich, so Graph Theory und Network Analysis. Da gibt es auch viele Libraries jetzt, die da versuchen, halt so komplexe Netzwerke zu erforschen.
Ja, okay. Da bietet auf jeden Fall Potenzial. Auf der Website ist es, glaube ich, eher so gemeint, dass wir quasi Zusammenhänge zwischen Unternehmen finden, die ähnlich agieren, sodass wir da Überschneidungen haben.
Ja.
Aber natürlich, welche Unternehmen irgendwie zusammengehören, die vielleicht irgendwie schon in einem Joint Venture zusammenarbeiten, das ist natürlich auch alles interessant.
Ja, okay. Weil ihr könntet ja, also Stichwort Netzwerkeffekte, allein dadurch, dass ihr mehr Kunden habt, ja schon ganz anders Potenziale aufdecken. Ne? Ihr könntet ja sagen so, hey, wenn jetzt von unserem Kunden das hier die Kunden sind, ohne dass ihr jetzt da ein großes nochmal crunchen macht, könntet ihr jetzt schon sagen, okay, aufgrund der Ähnlichkeit zu den bestehenden Kunden von uns, sind das wahrscheinlich auch Kunden von euch potenziell. Also so in diesem Sinne da rangehen.
Genau, das ist absolut ein Thema. Wenn wir in die Richtung gehen, dort haben wir auf jeden Fall schon viele Ideen und auch gute Ansätze, dass wir aus den Ideal Customer Profiles, die wir für einen auch auf Kundenebene generieren, dass wir dort hingehen und schauen, also wir haben jetzt einen Kunden, den wir jetzt arbeiten, der bietet Cloud-Infrastruktur an. Die ist relativ generisch, aber lassen wir es mal dabei. Und nun können wir dieses Profile, was wir von diesem generieren, mit anderen Cloud-Infrastrukturanbietern in unserem Kundenportfolio vergleichen und können dann dies quasi ein IT-Customer-Profile nicht nur auf Kundenebene, sondern auch für den Markt Cloud-Infrastruktur generieren.
Ja.
Und mit dem Punkt können wir natürlich dann auch die Potenziale weiter optimieren.
Okay. Da geht's schon Richtung Vision,
ja,
ne?
Ja, ja, aber bei solchen Themen ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass wir Daten, also wir haben mehrere Produktbestandteile und wir sprechen jetzt einfach mal von dreien. So, der eine davon hat was damit zu tun, dass wir das Daten selbst anmarkten. Der andere hat was damit zu tun, dass wir ideale Kundenprofile bilden. Und dann hat das was mit Visualisierung zu tun. Ne? Lass uns das mal streichen, diese beiden. Das ideale Kundenprofil, das ist natürlich sehr wichtig, dass unser Kunde da von Anfang an das Vertrauen hat und das gewährleisten wir ihm auch und einem externen Partner sogar, dass diese Informationen nicht an seine Mitbewerber weitergehen. Ne? Also, wir können uns nicht besser ins Knie schießen, als jemanden, also zwei Parteien, mit denen wir arbeiten, gegeneinander auszuspielen.
Das sind die wir nicht
machen, wir kannibalisieren uns nicht selbst.
Ja.
Das sind tatsächlich die Anfragen, die wir häufig bekommen, sehr viel, natürlich in irgendeiner Form auch Geld ein Thema ist, aber das sind Themen, die wir von Anfang an immer blocken.
Also Konkurrenz, Unternehmen genau. Jetzt wiederum, das geht natürlich nicht.
Ja. So was geht halt nicht. Was aber sehr spannend ist, ist natürlich die Unternehmen, die wir analysieren, miteinander zu vergleichen. Welche Position hat dieses Unternehmen, was wir ausgeben, als Potenzial, eigentlich in seiner Branche? Hat es einen Vorbildcharakter beispielsweise? Ist es sinnvoll, es als Referenz zu nutzen? Das sind Themen, die sind super, super relevant. Aber wir mischen jetzt nicht die Kundendaten unserer ganzen Kunden und machen das dem einen unserer Kunden transparent. Das wäre fatal.
Ja, also zumindest, wenn es direkt passiert. Genau. Also indirekt ist es ja schon so, dass die Algorithmen profitieren können.
Richtig, ja. Genau. Es wird dann halt nur nicht transparent in irgendeiner Form. Ne? Also es kommt jetzt nicht einem zum Vorteil, sondern es ist dann ein Modell, was dadurch besser funktioniert, besser Aussagen treffen kann.
Ja. Ihr werdet schlauer, beziehungsweise ihr skaliert dadurch auch besser. Ne? Also absolut. Das ist ja das Schöne an eurem Modell auch, kann ich mir vorstellen. Es werden ja nicht irgendwann 100 Millionen Unternehmen sein, jedenfalls nicht in DACH. Ja, ihr werdet vielleicht mal internationalisieren, kannst du ja gleich nochmal sagen. Aber das ist ja sozusagen... Das ist sozusagen fix. Da kommen halt noch ein paar Unternehmen dazu, andere gehen, okay. Aber die Skalierbarkeit kommt jetzt rein, dass ihr da aus diesen immer mehr rausziehen könnt und immer mit weniger Aufwand neue Kunden befriedigen könnt eigentlich.
Absolut.
Ja? Absolut. Das ist ja das Schöne an dem...
Das ist das Schöne am Skalieren.
Ja, am Skalieren, an dem Software-Modell jetzt. Also absolut, ja. Diese Insights, diese ganzen Feedback-Loops und so weiter, ist halt so ein vicious cycle, wie man so schön sagt. Ne?
Das, ja. Und am Ende hat es natürlich auch was damit zu tun, dass wir... Wir machen extrem viele Fehler, natürlich, und wir haben aber auch, also wir können ganz gut daraus lernen. Dementsprechend, umso homogener unsere Kunden sind, desto weniger Fehler machen wir natürlich auch bei jedem Einzelnen davon, weil wir die Fehler, die wir bei Kunde 1 machen, beim Kunden 2 nicht mehr machen müssen.
Okay. Und so ein bisschen größer gedacht, wo seid ihr in, weiß ich nicht, 2-3 Jahren so? Was siehst du so als Vision?
Ja. Also du hast gerade das Thema Website angesprochen, da kriege ich immer so einen kleinen Krampf im Magen. Die ist nämlich auch schon, also wir machen Sachen gerne, wenn dann wirklich richtig und nicht immer so ein bisschen iterativ in Form von Kleinigkeiten an der Website verändern. Unsere Website gerade ist ein Graus, aber wir sind gerade ganz tief im Rebranding. Das heißt also inklusive Umbenennung, inklusive Geschäftsmodellanpassung, inklusive was suggerieren wir eigentlich als unseren größten USP? Wir haben mittlerweile herausgefunden, haben wir heute auch schon ein bisschen zwischen den Zeilen darüber gesprochen, dass wir mehr und mehr Verständnis dafür haben, wer gehört eigentlich zusammen, zu welchem Zeitpunkt, um sie zusammenzubringen, Synergien zu schaffen. Dieses Thema spielen wir mehr und mehr. Da waren wir auch nicht so kreativ in der Namensfindung, aber das geht auf jeden Fall alles sehr in die Richtung. Und wir fangen mit den technologieaffinsten Unternehmen an, und werden kontinuierlich mehr Unternehmen zu dieser Art der Vertriebsmethodik enablen, weil wir davon überzeugt sind, dass das besser funktioniert als Inbounds und besser funktioniert als klassische direkte Akquisition, die nichts mit Data Analytics zu tun hat. Wir kombinieren die Vorteile aus beiden. Das braucht eigentlich jedes Unternehmen. Und deswegen möchten wir es auch irgendwann jedem B2, also an Unternehmen verkaufenden Unternehmen zur Verfügung stellen. Weder nur in DACH, noch nur Technologieunternehmen. Wir haben verschiedene Richtungen, in die wir wachsen können, und das werden wir tun.
Okay, was kommt zuerst? Eher die Ausweitung thematisch oder internationalisieren?
Das kommt darauf an, wie stark wir von was profitieren können. Also ganz klar gesagt, wir haben schon mal Internationalisierungsanalysen gemacht. Das hat ja was damit zu tun. Wie sind Kaufentscheidungen eigentlich beispielsweise in EMEA verglichen mit denen in DACH?
Ja.
Wie viele Schnittmengen gibt es da eigentlich? Um zu schauen, macht es mehr Sinn zu sagen, wir gehen auf EMEA, bleiben aber in der Branche, in der Industry, weil wir über die schon relativ viel wissen, oder, und das ist das Wahrscheinlichere, danach sieht es gerade mehr aus, weil unsere Kunden halt auch alle international aktiv sind, das heißt, wir könnten aus dem bestehenden Kundenstamm einfach sagen, wir machen nicht mehr nur noch DACH zusammen, sondern wir machen EMEA oder sogar Welt zusammen. Und die andere Möglichkeit ist eben die für uns momentan noch weniger transparente, bedeutet im Dachmarkt, welche Produkte könntest du eigentlich noch verkaufen, die nichts mit Software zu tun haben? Also die Antwort ist, momentan denken wir, dass es sinnvoller ist für uns zu internationalisieren mit dem bestehenden Case, den wir haben, um dann kontinuierlich neue Produktbestandteile und Module dazu zu nehmen.
Okay, das hängt wahrscheinlich auch von der Datengrundlage ab,
ja,
weil du gewisse Dinge nicht in der Form hast oder anders hast, ein Handelsregister etc. pp. Kann man sich vorstellen, ist in anderen Regionen der Welt einfach ein bisschen anders. Aber du kannst dir trotzdem vorstellen, dass Internationalisierung zuerst kommt.
Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Also in westlichen Strukturen ist das schon, ich meine, es hat ja Handelsregister jetzt beispielsweise ist etwas, wo wir alle das Recht drauf haben, das einzusehen. Mhm. Wo gehen eigentlich Steuergelder hin und wo kommen sie eigentlich her? Das ist in anderen Ländern auch so. Mhm. Ja, nicht so militant wie in Deutschland oder in DACH.
Aber Ähnlichkeit.
Aber ähnlich, ja. Genau. Mhm.
Richtig. Und du hattest eben gesagt, ihr seid nicht gefundet, noch nicht.
Richtig.
Aber wahrscheinlich ist das auch ein Thema jetzt. Also seid ihr auf Investorensuche?
Wir sprechen jetzt tatsächlich mit den Ersten, oder... Also mit den Ersten, auf die wir aktiv zugehen, sagen wir es so. Wir lassen uns mit dem Thema durchaus extra Zeit, weil wir merken, dass es so funktioniert, wie wir gerade unterwegs sind. Wenn wir irgendwann den Big Bang wollen, davon gehen wir aus. Wenn wir so weit skalierbar sind, dass wir nicht nur unsere Probleme skalieren, sondern dass wir Geld dafür brauchen, um stark zu wachsen, zum Beispiel zu internationalisieren oder wesentlich mehr Daten uns zugänglich zu machen, dann ist Wachstumskapital auf jeden Fall sehr sinnvoll. Also Shares kannst du einmal begeben.
Ja.
Und mit den Menschen sitzt du dann die nächsten Jahre am Tisch. Und das sollte sehr bedacht sein. Also zumindest in meinen Augen. Wir würden uns jetzt nicht dafür abfeiern, ein großes Funding reinzuholen, weil es geht ja darum, wie viel Mehrwert erzeugt man für den Kunden.
Ja.
Und wenn einem viel Geld irgendwann dabei hilft, mehr Mehrwert zu erzeugen, dann macht viel Geld auch viel Sinn.
Ja, aber krass, dass ihr Bootstrapped seid, schon Umsätze generiert und hier Büro und Team schon damit stemmen könnt. Ihr seid ja eben nicht mehr Gründerteam und 1, 2, 3 Mitarbeiter, sondern schon ein bisschen gewachsen. Ihr seid schon 12, 13, 14, genau. So in der Größenordnung. Ne? Und alles aus eigener Kraft.
Ziehen auch alle mit, ne? Also das muss man immer dazu sagen. Ich sage immer, keine McKinsey-Gehälter, auch keine Mittelstandsgehälter, die wir zahlen, sondern es ist schon so, dass da auch alle ordentlich reinbuttern, mehr machen für weniger Geld und dran glauben. Das ist ein Spiel auf Zeit, für uns, sag ich mal, Gesellschafter. Und die Zeit ist auch irgendwann reif dafür, da mehr in Richtung Unternehmen und weniger in Richtung Startup zu gehen, in jeder Form, auch mit der Incentivierung. Aber ja, wir überlegen recht genau, wofür es sich lohnt, Geld auszugeben. Und ich glaube, das werden wir uns auch immer beibehalten, weil jetzt Businessmodelle darauf aufzubauen, dass du eigentlich kein Geld verdienst und das nur verbrennst, ist, hat ja was damit zu tun, dass du sehr angewiesen bist und du bist, also wenn sich dann jetzt die Konjunkturlage beispielsweise verändert und nicht mehr super viele Unternehmen gefundet werden wie jetzt gerade, dann diejenigen, die kein Geschäftsmodell haben, natürlich ein großes Problem. Wenn sie darauf basieren, das wird uns nicht passieren. Mhm. Wir werden ein Geschäftsmodell haben und das befeuern mit Geld, aber es nicht bauen.
Okay, sehr nachhaltig gedacht. Und einfach schön, dass es klappt. Also viele können sich das gar nicht erlauben, weil sie erstmal Produkt bauen müssen, Vorleistung gehen müssen und erst dann Umsätze generieren können. Aber ihr könnt eigentlich von Tag 1, konntet ihr schon Umsätze generieren, hast du ja gesagt. Erste Kunden schon, Founders Foundation schon anzapfen können und so von Tag 1 eigentlich.
Auch Förderprojekte, die uns da geholfen haben, oder eine Bank auch, also ich beispielsweise habe auch einen Privatkredit aufgenommen, um in das Unternehmen zu investieren. Also wir gehen da schon den Hardliner-Weg und das, glaube ich, macht es auch nochmal einfach viel intensiver. Also ich bin da ein großer Freund von.
Okay, voll committed.
Voll committed.
Mega spannend. Umso mehr Erfolg und Glück und alles erdenklich Gute wünsche ich euch. Eine letzte Fangfrage noch. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ihr, wenn ihr postet auf LinkedIn, extrem viel Engagement erhaltet. Was ist der Trick dabei?
Bezahlen jeden Like. Aber ich glaube, wir kommunizieren recht authentisch. So. Wir haben da keinen Hardcore-Marketing-Plan oder sowas in der Richtung hinter.
Ja.
Wenn was passt, dann passt das und wir stressen uns auch nicht damit, wenn wir mal 2 Wochen nichts posten. Und ich glaube, wir haben wir waren von Anfang an sehr darauf bedacht, Menschen, denen wir Mehrwert bieten können, noch Mehrwert zu bieten und Menschen vergessen sowas nicht. Und die danken einem das dann zum Teil auch mal mit einem Like und ich glaube, ja, Authentik zieht, gerade in einer Welt, in der alles so super strukturiert ist. Kommunikation heißt halt, was damit zu tun, dass man Menschen erreicht.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das haben wir heute auch im Gespräch gemerkt. Authentisch, sympathisch, fully committed. Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, herzlichen Dank, dass ich euch hier interviewen durfte. Hat mir echt Spaß gemacht.
Vielen Dank für den Zeit. Richtig geil.
Top.
Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.